gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 210. Ausgabe des Box Podcasts. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Robert.
Hallo.
Und der einzigartige Imanu.
Servus.
Von imba-tv auf Twitch. Wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und da gibt es ein paar Veranstaltungen, auf die wir nur kurz eingehen werden, ehe wir dann auf zwei Events kommen, die am letzten Wochenende waren, auf die wir ein bisschen genauer eingehen werden. Ja, was gibt's zu sagen? Am 26. April gab es im Inglewood Forum in Kalifornien einen Kampf im Superfliegengewicht zwischen Visaxil Vangek und Juan Francisco Estrada um den WBC-Titel im Superfliegengewicht. Da setzte sich Estrada knapp durch gegen Vangek. Und ja, das wollen wir kurz erwähnen zumindest. Sonst am Samstag, den 27. April, gab es noch einen Kampf von Guadalupe Martinez Guzman gegen Jessica Chavez. Und Guzman gewann das, ja, überraschend so ein bisschen, das Duell der Damen. Sonst kämpfte noch ein alter Bekannter, Nonito Donaire, kämpfte gegen Ersatzgegner Steven Young und gewann in der sechsten Runde durch K.O. Sonst im Superleichtgewicht, Regis Progress gewann gegen Kirill Relik, auch in der sechsten Runde durch T.K.O. Gut, das hätten wir auch. Und ja, vielleicht noch der erwähnenswerteste Kampf sonst noch war Robert Easter Jr. im Leichtgewicht gegen Rancis Barthelemy. Das Ding ging unentschieden aus. Zwei Titel, ja, da wird es dann wahrscheinlich wohl wieder ein Rematch geben. Und auf der Card gewann Victor Postol souverän nach Punkten gegen Mohamed Mimoun. Dann kommen wir zum letzten Wochenende, wo die beiden Veranstaltungen sind, auf die wir genauer eingehen werden. Und wir fangen einfach mal mit der Veranstaltung am 4. Mai in der Fraport Arena. Wo kann sie sonst anders sein als in Frankfurt? Von Sauerland Event veranstaltet. Und da gab es ja ein ganz nettes deutsches Duell zwischen Leon Brunn und Leon Hart. Und es ging doch erwartungsgemäß aus, oder Samira?
Ja, ich habe die Veranstaltung gesehen. Und zwar, ja, der Hauptkampf zwischen Bunn und Hart war dann doch ein bisschen überraschender, als vielleicht manche gedacht haben. Oder sagen wir mal so, einfach viel, viel einseitiger, als die meisten es vorhergesehen haben. Also ich habe sogar im Internet gelesen, dass manche gedacht haben, dass Leon Hart da irgendwie eine Chance hat gegen Boden, wegen seiner Schlagkraft, aber die Leute haben vergessen, dass Leon Hart eigentlich aus dem Cruiserweight kommt, sonst so um die 90 Kilo, 90,6 sogar manchmal gewogen hat und jetzt im Limit bis 79 antreten musste und das hat man ihm deutlich angesehen. Also er hat eigentlich bis zum Ende in der 9. Runde davor mit Abstand jede Runde total klar verloren. Also Bunn hat ihn sowas von deklassiert und ausgeboxt und hatte eigentlich nichts entgegenzusetzen und hat ihn auch überhaupt nicht mit irgendeinem harten Schlag beeindrucken können, weil er irgendwie seine Schlagkraft schien verloren zu haben. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat einfach zu viel Gewicht gemacht. Er wirkte überhaupt nicht physisch stabil, was ja eigentlich sonst eher seine Stärke war. Aber wenn man natürlich so viel abkocht, dann bleibt davon nicht mehr viel übrig. Also er sah richtig schwach aus, würde ich sagen, so gegen Bunn. Oder Bunn sah extrem stark aus. Kann man natürlich auch so sehen. Wahrscheinlich stimmt beides irgendwie. Aber im Endeffekt war es natürlich dadurch nicht so ein spannender Kampf, weil Bunn wirklich ihn ausgeboxt hat. Ja, es sah gut aus, so für Boden, guten Kampf gemacht, aber es war halt nicht spannend, weil man hat wirklich ab der, weiß nicht, nach den ersten 10 Sekunden gesehen, okay, Hart hat keine Chance und er hat Glück, wenn er über die Runden kommt, was er halt dann nicht geschafft hat, weil der Kampf nur bis zur 9. Runde ging und dann mit TKO beendet wurde. Also, ja, für die Zuschauer war es jetzt vielleicht nicht so unbedingt das Highlight der Veranstaltung. Ich würde halt Leon Hart raten, wieder schwerer zu werden, damit er halt wenigstens ein bisschen Punchkraft, Punching Power irgendwie zurückbekommt, weil ich glaube, das ist auch nicht so ein guter Ausflug für ihn in so eine leichtere Gewichtsklasse. Der sah auch so skinny aus, also weiß ich nicht. Ich glaube, das passt nicht so zu ihm. Ja.
Ja, aber vielleicht ein bisschen zu viel des Guten beim Abkochen, weil das raucht dann ja auch schon einem die Kräfte, ne? Und geht auch in den seltensten Fällen gut, wenn Leute wirklich krass runtergehen in den Gewichtsklassen. Fallen mir echt wenig Beispiele ein, wo das jemals überhaupt mal gut gegangen ist.
Das stimmt.
Gut, kommen wir zum zweiten Kampf auf der Karte, der auch noch ganz interessant war, aber zumindest namhaft. Das, ja, vielleicht so mitgrößte deutsche Talent, Abbas Baru kämpfte gegen ein altes Schlachtross, gegen Ali Funeka, der schon sehr, sehr viele namhafte Leute geboxt hat. Aber Baru, löste es sehr, sehr souverän durch TKO in der 5. Runde. Und ich meine, Funeka ist 41 und hat natürlich schon auch viel verloren, aber den muss man halt trotzdem erstmal in der 5. Runde wegmachen. Das ist schon richtig stark.
Ja, das war auf jeden Fall auch ein ganz guter Kampf, weil bei Barau, da dachte man sich in der 1. Runde, was ist mit ihm los? Weil er die abgegeben hat, irgendwie zu wenig gemacht hat, so geguckt hat. Man dachte so, kommt er nicht mit dem Gegner klar? Was macht er da? Aber dann, ja, 2. Runde richtig durchgeknallt und dann bis zum Ende dominiert. Also, ja, grandiose Vorstellung von Abbas. Also, guter Kampf. So musste sich sein Gegner wahrscheinlich erstmal ausgucken. So, aber war auf jeden Fall Werbung für ihn. Und ja, auch Sarah Baumann hat einen guten Kampf gemacht. Also ihren Stil so, die kann auf jeden Fall boxen so gegen Anne-Sophie da Costa. Das war auf jeden Fall ein ansehnlicher Kampf. Ich mag ihren Stil. Die boxt, hat halt Skills so, gute Amateurboxerin auch gewesen. Und gucken.
Genau. Ansonsten, ja, gewann Anthony Egate noch einen Aufbaukampf gegen Sandro Hernandez. Sophie Eisch dann im 3. Profikampf auch erfolgreich gewesen. Ja, sonst Ines Agushi jetzt gewonnen. So. Gab es noch einen Kampf sogar von 2 Leuten mit einigermaßen ausgeglichenem Rekord. Ahmed Cicek gegen Andreas Meyer und Andreas Meyer gewann. Das waren zumindest Leute mit ähnlichem Kampfrekord. Das ist immer nett sowas. Und auf jeden Fall eine ganz nette Card und dann mal schauen, wo der Weg von Leon Boone und vor allen Dingen Abbas Baru geht, dem man ja doch einiges zutrauen kann, denke ich. Hoffen wir mal, dass es da gut weitergeht. Aber kommen wir zu dem Highlight der vergangenen 2 Wochen oder vielleicht eines der Highlights aus diesem Boxjahr. Das war natürlich die Veranstaltung auch am 4. Mai. In der T-Mobile Arena in Las Vegas, da kämpfte Saul Alvarez gegen Daniel Jacobs. Ja, was will man groß zu ihm sagen? Alvarez natürlich einer der besten Boxer der Welt, wo man ihn auch immer einordnen mag. Auf jeden Fall irgendwie Pound for Pound Top 5. Gegen Daniel Jacobs, der gegen Golovkin sehr, sehr gut aussah. Und man konnte doch einiges erwarten. Wir waren uns ja auch relativ einig, dass eigentlich Alvarez den Kampf schon gewinnen wird. Wahrscheinlich auch nach Punkten, glaube ich, hatten wir alle getippt, ne? Aber dann frage ich einfach mal, Robert, wie kam es denn dann?
Ja, also ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich dafür aufgestanden bin morgens früh, weil das war schon so auf dem Papier einer der größten Kämpfe. Und ich habe eigentlich gedacht, dass davon von Jacobs, der so eine unheimlich Riesenleistung gegen Golovkin gezeigt hat, dass da ein bisschen mehr kam, aber irgendwie kam da irgendwie so gar nichts. Das war ein ziemlich für mich ein langweiliger Kampf, langweilig runtergeboxt von Alvarez, der wenig Gegenwehr hatte, außer in der 6. und 7. Runde. Die hat für mich Jacobs gewonnen und da hat er halt auch wirklich gezeigt, das, was ich ja eigentlich so von ihm auch erwartet habe, dass er technisch ohne Probleme in der Lage ist, mitzuhalten und Akzente zu setzen. Aber den Rest des Kampfes, ich weiß nicht, ob der irgendwie einen Anlauf, ob der irgendwie Startschwierigkeiten hatte oder irgendwie Ladehemmung hatte, keine Ahnung. Aber ich fand den Kampf ehrlich gesagt dann doch langweilig. Ich glaube, Imanu sah das ja auch so, oder?
Ja, absolut. Enttäuschender Kampf auf jeden Fall auf diesem Niveau. Vielleicht die beste Ansetzung im Jahr 2019 auf dem Papier. Aber wenn man dann...
Bis dato.
Ja, genau. Wenn man dann den Kampf gesehen hat, dann muss man auf jeden Fall sagen, dass man schon durchaus enttäuscht sein kann oder darf, weil der Kampf eben wenig actionreich war, war sehr taktisch geführt. Und Canelo hat das gemacht, was er machen musste, eben um die Runden zu gewinnen in der Anzahl, dass er den Kampf am Ende dann gewinnt. Er wurde halt nicht in irgendwelche tiefen Gewässer gezogen. Bei Golovkin war das halt anders, oder gegen Golovkin war es anders. Da hat Golovkin halt so viel gedrückt, so viel Pressure gemacht, dass Alvarez auch viel mehr arbeiten musste in dem Kampf. Und bei Jacobs hatte man den Eindruck, dass er irgendwie der Heimboxer ist so und, keine Ahnung, nur verwalten muss. Ist fast nur zurückgegangen, hat Canelo kommen lassen, hat keinen Druck aufgebaut oder sehr, sehr selten. Und ist eine komplett andere Taktik gefahren, die man eigentlich erwarten konnte. Ich meine, natürlich ist das legitim. Jeder hat einen aggressiven Jacobs erwartet, der nach vorne geht und versucht, seine Schlagkraft auszuspielen, der harte Hände landen möchte, um Canelo auszunocken. So war es ja auch auf der Pressekonferenz dann mehrfach angedeutet worden von ihm. Dass man dann erstmal anders boxt, ist ja auch okay, um den Gegner vielleicht ein bisschen zu verwirren, um da vielleicht was ganz anderes zu machen, als Alvarez vermutet. Das ist okay, aber wenn man dann halt merkt, nach 3, 4, 5 Runden, das funktioniert so nicht, dann muss man halt irgendwas ändern. Und die Anweisungen in der Trainerecke waren im Kampf auch sehr skurril, was dann teilweise gesagt wurde, ja, alles ist in bester Ordnung, du musst nur sich noch ein bisschen mehr bewegen und noch ein bisschen mehr wegbleiben von Alvarez und den Jab mehr bringen. Da habe ich mir so gedacht, wenn man weiter Runden verlieren will, dann bestimmt. Ne? Aber mit der Kampfesführung für mich das Urteil dann am Ende des Tages auch viel zu knapp, also 115-113, wüsste nicht, wie das so eng sein soll. Also wo hat Jacobs die Runden her in dem Kampf? Er hat ja nichts gemacht, außer rausgehen und ab und zu mal irgendwie eine Einzelaktion. Klar, von Alvarez kam jetzt auch nicht mega viel, ne? Aber er musste auch nicht viel mehr machen, weil von Jacobs eben nichts kam. Und von daher waren die Runden natürlich, jetzt waren keine 100% Runden, wo man sagt, oh, das ist jetzt so, das ist eine 10-8er oder eine glasklare 10-9er, das nicht. Aber es war einem ausreichend, Canelo hat immer ein bisschen mehr gemacht, hat immer die klaren Treffer in der Runde gehabt. So. Und bis, wie gesagt, in den mittleren, da waren, glaube ich, mal 2 drin, ich glaube, 7., 8. oder 6., 7. irgendwie sowas, das war ein bisschen enger, da kann man Jacobs auf jeden Fall auch mal die eine oder andere geben, vielleicht 6., 7., 8., das waren so die einzigen, wo man sagen kann, vielleicht, wenn man will, kann man die Jacobs geben, aber ansonsten sehe ich da keine Runde, wo man da safe eine 10-9 für Jacobs anbringen muss, zwingend, und
Also die 6. und 7., da fand ich, war er besser für mich gewesen, aber sonst gebe ich dir da auch vollkommen recht.
Da hat auch mal ein bisschen gedrückt, hat mal gepresst, hat mal auch ein paar Hände abgefeuert, auch nicht nur Einzelaktionen, sondern auch mal Kombinationen, ist richtig hinterhergegangen.
Ja, und richtig schön auch durch die Deckungen durchgegangen.
Ja, also, aber noch. Ich
habe wirklich gedacht, so, das ist der Jacobs, den ich eigentlich aus dem Alvarez-Kampf kannte.
Aber doch noch deutlich.
Aus dem Golovkin-Kampf.
Ja, aber doch noch deutlich zu wenig irgendwie. Also ich weiß nicht genau, wann das war, irgendwie 8., 9. Runde. Da hat er ihn auch einmal richtig gut erwischt. Also Jacobs hat Alvarez da richtig gut erwischt.
Ja, der 9. kurz vor Schluss der Runde, ja.
Genau. Und der macht einfach nichts. Der setzt einfach nicht nach. So. Er wirkte so lethargisch irgendwie in dem Kampf. Also das war echt ein bisschen skurril, so, dass er da nichts versucht hat. Weil er ist doch der Mann, der was versuchen muss. Im Zweifel, selbst wenn er die Runden ein bisschen enger geschaltet hätte... Und den Kampf vielleicht knapp gewonnen hätte. Er hätte das Urteil doch niemals bekommen. Also, weiß ich nicht. Also, das stelle ich mir auf jeden Fall irgendwie... Kann ich mir nicht vorstellen, dass er den Kampf bekommen würde. Selbst wenn es so ein bisschen enger wäre. Und, weiß nicht, mit dem Urteil, denke ich, kann man echt... Das ist echt knapp, ne? Weil zweimal 115, 113, das ist halt eine Runde. Das ist halt schon echt eng, ne? Und... Gut, wenn man jetzt die engen Runden, sagen wir mal irgendwas zwischen 6 und 10, alle an Jacobs gibt, dann kann man sich das vielleicht so zurechtscoren. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich ein, ja, close but clear oder souveräner Sieg von Alvarez, wie man will.
Ja, es ist am Ende ja auch, wie gesagt, völlig egal, ob der jetzt 115, 113, ja, 120, ja. 108, das kommt am Ende ja dann aufs Gleiche raus. Ne?
Niederlage, ja, Niederlage, verdient gewonnen.
Sieg, ja, ja, genau. Hat klar, verdient gewonnen. Richtig.
Und ja, da muss am Ende ich des Tages widersprechen.
Muss ich das Fazit ziehen.
Okay.
Ein sehr enttäuschender Kampf in meinen Augen und ich bin schwer enttäuscht und ärgere mich, wach geblieben zu sein. Das ist mein klares Statement dazu. Aber gehen wir mal ab an die Samira.
Ja, nee, zuerst muss ich natürlich sagen, okay, ich war auch nicht, ja doch, ich war auch enttäuscht von Jacobs, wobei ich den Kampf viel enger gescored habe als ihr. Und ich da auch nicht so mit konform gehe, keine Ahnung, mit eurer, weiß ich nicht, mit euren Punktcards, Scorecards, aber ich kann ja mal erklären, warum. Also, wenn man knappen Sieger küren müsste, wäre es wahrscheinlich trotzdem richtigerweise knapp Canelo gewesen, wobei ich den Kampf wirklich Remis gepunktet habe, 115, 115, weil zum Beispiel die erste Runde kann man Jacobs geben, weil er aktiver war, mehr gemacht hat. Okay, dann die nächsten Runden bis zur sechsten hat er für mich alle verloren, weil Canelo der deutlich stärkere, überlegenere Boxer war und man auch den Eindruck hatte, dass er sogar der kräftigere war, der mehr die Powerpunches abgefeuert hat und Jacobs beeindruckt hat, was halt sehr merkwürdig war, weil eigentlich Jacobs ja der physisch stärkere Boxer sein sollte oder ist. Oder also er hat sich irgendwie zurückgelehnt und ja, halt kaum was gemacht, die Runden verschenkt so eigentlich. Ja, wahrscheinlich war das der taktische Plan so. Canelo sich ausboxen lassen und die zweite Kampfeshälfte sich sichern und ihn vielleicht K.O. schlagen. Keine Ahnung, ob sie das so dachten, aber war auf jeden Fall ein schlechter Gameplan. Aber dann so ab der siebten hat er bei mir alle Runden bis zur zwölften gewonnen, auch wenn ich zum Beispiel die achte unentschieden gewertet habe und die elfte auch, weil ich die ziemlich knapp fand. Die kann man halt beiden geben und wenn man die dann Canelo gibt, dann kann man halt auch so ein Urteil wie 115, 113 oder so nachvollziehen. So. Also ich wusste echt nicht, wem ich die Runden geben soll, weil ich fand, die waren so knapp. Ich fand auch nicht, dass Canelo da wirklich besser aussah. Ich fand, er wurde langsamer in der zweiten Kampfeshälfte, hat einfach weniger gemacht und hat zweimal in verschiedenen Runden einen krassen Kinnhaken, einen krassen Powerpunch von Jacobs nehmen müssen. Und diese krassen Powerpunches haben ihm halt dann auch die Runden gesichert, so, weil Canelo halt sowas nicht abgefeuert hat. Aber ich kann halt auch verstehen, warum man Canelo einige Runden gibt, weil er halt nach vorne gegangen ist und den Kampf so gemacht hat. Das Auge, es sah halt so aus, als würde er den Kampf machen, weil er halt nach vorne gegangen ist, aber er hat manchmal einfach vergessen, viel zu schlagen. So die Kombination und so kam manchmal schon auch eher von Jacobs nach meiner Einschätzung und Karl Frotsch hatte auf Sky Sports den Kampf auch unentschieden gewertet. Und ja, also so unterschiedlich sind die Ansichten so, aber ich, für mich war es ein Unentschieden, was komisch ist, ich hatte auch sogar den Kampf gegen Golovkin auch unentschieden gepunktet, wobei man die Leistung halt überhaupt nicht vergleichen kann zu dem Golovkin-Kampf, weil der Golovkin-Kampf war einfach viel geiler und Jacobs war einfach da ein ganz anderer Boxer, also hätte er so geboxt wie gegen Golovkin, dann hätte er Canelo besiegt, ist einfach so, weil er hätte eigentlich auch fast Golovkin fast besiegen können, weil wenn er da nicht runtergegangen wäre, oder ist er da nicht einmal ausgerutscht oder vertausche ich den Kampf?
Ja, er war einmal unten.
Ja, genau. Ich glaube, er war einmal unten, weil er irgendwie seine Beine, irgendwie seine Stellung gewechselt hat. Aber es war halt nicht wirklich die Schlagwirkung, sondern einfach, weil er nicht richtig stand. So, das war jetzt nicht irgendwie, ja, es war jetzt auch nicht so ein Powerpunch und so. Aber also ich habe den Kampf unentschieden gewertet und ich will aber auch nicht unbedingt nochmal ein Rematch sehen, weil der Kampf einfach... Ja, das war einfach nicht so ein geiler Kampf. So gegen Golovkin, so eher, ja, so einen Kampf will man nochmal sehen, aber irgendwie Daniel Jacobs hat einfach seine Chance, für mich die Chance des Miracle Man verschenkt. Er hätte den Kampf gewinnen können für mich, also wirklich, er hätte den gewinnen können. Hätte er die erste Runde bis zur 12. irgendwie richtig aggressiv gegen Canelo geboxt, man darf ihn ja nicht kommen lassen, dann hätte er den besiegen können. Ob er das Urteil dann kriegt, ist natürlich fraglich. Wahrscheinlich, wenn er gewonnen hätte, dann wäre es ein Unentschieden offiziell geworden, so wie es halt immer ist. Er hätte den wahrscheinlich nie richtig bekommen, den Sieg. Aber ich meine, dann wären die Leute begeistert gewesen. Die
Unentschieden ist immer so, weil große Cash-Cow.
Ja, ja, ist ja so, ne? Aber ich meine, Samira, du hast natürlich...
Nee, ja.
Du hast natürlich nicht.
Ich kann mal was anderes fragen. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, weil ich dachte, der Kampf fängt da an, aber der fing ja dann doch erst um 6 an. Und dann lief dann da diese Vorberichterstattung mit der Probe und ich habe echt wieder gemerkt, warum ich mit Alvarez auch nichts anfangen kann, weil der Typ hat die Ausstrahlung von ein paar Tennissocken. Prinzipiell gutes Ding, aber es sind weiße Tennissocken. Weil Jacobs hat gespaßt, hat Ansagen gemacht und Canelo no, sede, que vale, moxenea, mexicana, si no hablo español, no hablo español, Englisch. Was findet man an dem Typen?
Spanisch kann er ja zum Glück noch.
Er ist halt Mexikaner, ne? Die feiern ja alles ab, die Mexikaner, egal ob der jetzt.
Mexikaner auf Tabor.
Ja, wie gesagt, ist bei mir ja auch so. Ich bin ja auch kein Fan von dem. Die Sache ist halt so, man will ja Boxer sehen, die interessante Kämpfe machen. Und er kann interessante Kämpfe machen, wenn der Gegner dementsprechend ist. Er kann aber auch genauso gut total langweilen, wenn der Gegner dementsprechend ist. Canelo ist so ein Typ im Ring, der macht halt nicht mehr, als er muss. Und das ist gegen Golovkin, wurde gezwungen. Und dann sieht er gut aus. Er kann abliefern. Er ist auch zu Recht da ganz oben, Pound for Pound Nummer 1. Ist okay, kann man machen. Kann abliefern. Aber auch nur, wenn er muss. Und wenn er nicht muss, dann sieht das so aus wie gegen Jacobs. Dann geht es nochmal in die strategische Schiene so. Und er hat, glaube ich, zwischendrin auch mal probiert. 4., 5. Runde irgendwann hat er mal richtig Druck gemacht. Dann ist aber auch in Konter gelaufen von Jacobs. Und da danach kam da nicht mehr viel. Er hatte gemerkt, okay, wenn ich hier viel versuche, Jacobs ist halt gefährlich in Konter oder bei Kontern. Und die Dinger sind halt schon hart. Und auch in der 9. Runde, da hat er auch einmal ist mitgebrawlt mit ihm, ist auch voll in die Linke reingelaufen, die der Simon eben da angesprochen hat. So, das ist halt gefährlich. Und dann, klar, du weißt, du bist die Cash-Cow, du führst. Und dann, machst halt das Nötigste, boxst das runter und gewinnst nach Punkten. Und gegen Golovkin sah es halt anders aus. Da war auch teilweise ein Rückstand, war nach Punkten hinten, musste dann ein bisschen mehr machen. Und dann kann er auch. Aber ja, wenn man nicht muss, dann muss man eben nicht. Ne? Und dann wird das so ein Kampf wie jetzt. Aber ich gebe dir recht, ist jetzt nicht der Typ, wo man nachts für aufsteht. Ne? Wie damals bei Tyson oder so, wo man sagt, boah, das muss man, da kann man gar nicht schlafen, da kann man gar nicht ins Bett gehen und vorpennen, weil man so aufgeregt ist. Das habe ich bei Alvarez auch nicht. Deswegen, ein guter Boxer, sehr guter Boxer, auch zu Recht, wie gesagt, in Pound-for-Pound-Ranglisten dann in Top 3, definitiv, aber so ein Mitreißer, dass man das jetzt unbedingt irgendwie so eine Gänsehaut kriegt, sehe ich da auch nicht.
Ja, also ich finde ihn schon, also ich finde seinen Stil auch im letzten Kampf gegen Jacobs und so, also jetzt nur sein Boxstil ist schon extrem unterhaltsam, auch wenn die Kämpfe jetzt vielleicht nicht so spektakulär irgendwie immer sind, aber ich meine, er ist trotzdem einer der besten Boxer, den man sich technisch angucken kann, weil er ist einfach so schnell, er hat so eine extreme Reflexe, Head-Movement, das ist extrem, also wirklich, wie der sich bewegt. Es gibt kaum Boxer, die sich so bewegen können und so halt so kämpfen, dass man halt nicht so vorhersehbar kämpfen. Bei ihm weiß man halt nicht so genau, was macht er jetzt im nächsten Moment? Und das ist halt so unterhaltsam. Oder er stürmt einfach auf seinen Jacobs so zu, mit drei Händen so einfach nach vorne. So, das ist halt krass. Also es ist einfach schon krass gegen so einen viel größeren Mann mit viel längeren Arm. So, also ich finde so seinen Kampfstil auf jeden Fall unterhaltsam. Klar, die Mexikaner hypen ihn natürlich extrem so. Das ist halt auch Volkssport. Boxen, die sind jetzt ja auch nicht irgendwie wahrscheinlich in anderen Sportarten so erfolgreich, deswegen haben sie sich halt Boxen genommen und feiern halt immer ihre Boxer. Die sind da,
Basketball
sind halt
zum Beispiel.
Ja, das ist ja. Oder Fußball, keine Ahnung. Obwohl waren sie, glaube ich, ganz früher mal ein bisschen besser. Aber er ist jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, er ist jetzt kein Tyson.
Fußball waren früher besser, hallo, die haben Deutschland besiegt.
Ja, deswegen, ich weiß, aber es ist schon sehr lange her. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt spielen, aber ich habe
letztes Jahr
nicht so viel. Ah ja, das war letztes, okay.
Bei der WM, also so lange ist das jetzt noch nicht her.
Ja, okay, das war ja so eine deutsche Mannschaft, ja, okay.
Stimmt, ja, die können ja schon was.
Aber ich meine, Boxen sind sie halt immer die Besten so, gehören immer zu den Besten, auf jeden Fall auch besonders in den leichteren Gewichtsklassen, aber ich finde Canelo schon unterhaltsam, so auch seine Ausstrahlung im Ring, jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Pressekonferenzen, weil er halt immer noch nicht ein Wort Englisch geredet hat oder nicht gern Englisch redet.
Sí, se celebra a todos los mexicanos, aber no importa el aburrido el que sea.
Das kann er aber. Das kann
so eine Ausstrahlung, ne? Das hat er schon so. Oder halt, wenn sie irgendwie face-to-face stehen und so, ist jetzt nicht so, dass es komplett, weiß ich nicht, komplett langweilig ist. Also ich finde es schon eher unterhaltsam als langweilig, würde ich sagen. Und Golovkin, der kann ja sogar eigentlich besser Englisch und der gibt ja auch ganz oft irgendwie trotzdem Interviews nicht auf Englisch, sondern irgendwie nur den Schlussspann, irgendwie nur den Gruß, die Grußformel dann auf Englisch, obwohl er das ja eigentlich kann und redet dann irgendwie Russisch. Verstehe ich halt auch nicht so richtig, aber ja, weiß ich nicht. Besser ein schlechtes Englisch wahrscheinlich als irgendwie eine andere Sprache, wenn man irgendwie in Amerika mehr Fans haben will, aber ja, Golovkin ist natürlich, finde ich, auch irgendwie sympathischer als Canelo, oder was sagt ihr? Seid ihr Golovkin? Findet ihr den unterhaltsam oder findet ihr den auch langweilig? So von der Person her.
Also von der Person her finde ich Golovkin interessanter.
Okay,
auch, ja, ich auch. Auch vom Boxstil finde ich den eigentlich interessanter. Eigentlich.
Vom Boxstil gehe ich konform, von der Person.
Aber er hat, obwohl er ihn jetzt nachgelassen hat, er kann jetzt hier nicht mehr so boxen.
Ist halt auch so ein Typ, so der macht immer einen auf ganz nett und zuvorkommend, so wie Klitschko halt damals. Und ob das im Real Life dann auch so ist, keine Ahnung. Das sind halt meistens so Typen, die machen immer einen so auf ganz nette Kerle, sympathisch und zuvorkommend und höflich. Aber ob die das sind, das glaube ich nicht. Gerade die sind es meistens nicht, die es von der Cam sind. Ich finde die beide.
Das heißt, du willst bei dem mal im Keller nachgucken?
Yes. Gerne. Würde ich schwören, dass da was vor sich geht. Nein, aber das ist halt so, wir reißen mich beide nicht vom Hocker. Das ist halt, das sind kein Entertainer. Das sind natürlich beides Top-Boxer mit ganz unterschiedlichen Styles. Kann man jetzt den einen mehr feiern als den anderen. Ich finde Golovkin natürlich auch viel interessanter vom Boxerischen, weil er halt press, weil er nach vorne geht, dieses brutale Nachsetzen. Ne? Das ist ja, ist schon cool, 12 Runden jemandem zuzugucken, der den Gegner erdrückt und presst und durch den Ring scheucht, so als jetzt beim Alvarez, der halt mit einer ganz anderen Schiene geht. Er geht halt komplett über das Boxerische und über seine Reflexe, über das Defensive, über das Meiden eher, als den Gegner halt komplett zu zerbersten, ne, und nach vorne geht so und umhauen zu wollen. Das ist halt für mich auch interessanter. Natürlich haben beide Styles ihre Daseinsberechtigung und ist natürlich beides auf King-Niveau, ne? Sowohl der eine als auch der andere. Aber ich gehe da mit dem Robert mit und sage, dass Golovkin da schon ansprechender ist. Für mich persönlich. Aber natürlich beides exzellente Boxer. Und wir haben ja gesehen, wenn beide gegeneinander kämpfen, es ist ein geiler Kampf. Also ich finde, das waren Alvarez beste Kämpfe in seiner Karriere. Vom Action-Grad her. Und auch vom Skill, ja, was er gezeigt hat. Weil Golovkin 12 Runden lang so Gegenfeuer zu geben, das musst du halt erstmal auch machen. Das haben jetzt nicht so viele geschafft bisher. Und von daher, das waren die besten Kämpfer. Also er kann das schon abliefern, der Alvarez. Wenn er in diese Gewässer gezogen wird, kann er das. Aber er will das nicht, eigentlich. Und ja, wenn er es halt nicht muss, dann liefert er es auch nicht ab. Und das ist halt so das, was mich ein bisschen so, ja, was mich so ein bisschen stört, ne? Weil er macht das dann einfach nicht. Da waren ja auch viele langweilige Kämpfe schon in seiner Karriere mit dabei. Wenn man da jetzt auch an das Lara-Ding zum Beispiel denkt, wo er dann auch mehr oder weniger, ja, vielleicht das Ding auch geschenkt kriegt, muss man schon ehrlich sein, ne? Das sind so Kämpfe, du. Da liefert er einfach nicht ab.
Und das ist für mich auch immer der Punkt, warum ich ihn jetzt nicht zwingend als Pound for Pound Nummer 1 sehe, weil da fehlt mir so ein dick Glanz irgendwie noch.
Deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich sehe ihn in den Nummer 3, also in den Top 3, wo man ihn jetzt dann hinstellt, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe nicht gesagt Pound for Pound King, so, das sehe ich auch nicht. Nee, da gebe ich dir komplett recht, weil da sind zu viele enge Dinger bei gewesen, auch die gegen Golovkin. Wenn du böse bist, kannst du die halt auch zweimal gegen ihn werten. Ich sage, wenn du böse bist, du kannst es auch für ihn geben, es ist okay. Man kann die Urteile so vertreten, ich sage auch, er ist unentschieden, das zweite für ihn, es ist okay. Absolut in Ordnung, kann man aber auch anders sehen und gegen Lara, ne, zum Beispiel auch. Und da waren auch noch zwei, drei andere Kämpfe in seiner Karriere, die ziemlich knapp waren. Und das ist halt für jemanden, der auf Platz 1 steht, schon fragwürdig, ne? Da muss man eigentlich schon klarer gewinnen.
Ja, genau. Da finde ich, da müsste, um ihn als klare Nummer 1 zu sehen, müsste einfach ein Tick mehr kommen. Es gibt halt noch genug andere Raketen wie Crawford, Lomachenko und Co.
Ja.
Die man auch vor ihm sehen kann. Also, ja. Aber insgesamt, was ich noch eben ergänzen wollte, ist, dass ich Samira da durchaus verstehe in ihrer Bewertung. Wenn man so Ring Generalship sieht, dann kann man das Ding auf jeden Fall super, super eng haben. Also das kann ich auch irgendwo echt auch nachvollziehen.
Ja, ist eine Frage, wie man scored auch.
Ja,
natürlich, absolut. So viele Möglichkeiten.
Nee, immer Geschmackssache, ja.
Ich habe da jetzt auch eine andere Philosophie, wonach ich score zum Beispiel. Und ja, da ist halt derjenige, der auswärts boxt, für mich in der Pflicht. Natürlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz. Aber wenn man halt weiß, man boxt bei Alvarez im Wohnzimmer, dann muss man anders boxen. Da Das geht ja gar nicht anders. Da kannst du ja nicht so boxen, dass du irgendwie das Ding versuchst, irgendwie künstlich eng zu halten und hoffst, dass du dann einen Draw kriegst oder das Ding mit Split Decision nach Hause bringst. Das kannst du machen, wenn du halt der Heimboxer bist. So also wie Alvarez geboxt hat. Er kann sich das halt genehmigen. Er weiß ganz genau, wenn er das so runterspult, wie er das von Beginn an getan hat, dann reicht das eben nach Punkten halt knapp. So. Und aber wenn ich Jacobs bin, dann weiß ich muss den Typen einfach vernichten. So, und wenn ich den vernichten muss, dann muss ich halt nach vorne gehen, so wie Golovkin das auch probiert hat. Wenn es am Ende da nicht reicht, okay. Dann, bei Golovkin kann man aber sagen, er hat alles reingehauen in den Kämpfen. Er hat alles probiert, Canelo umzuhauen. Er hat alles nach vorne geschmissen. 12 Runden lang, gepresst. Er hat alles probiert, auch wenn er gnadenlos abgekontert wurde teilweise, aber er hat es probiert. Und der Jacobs hat man den Eindruck gehabt, nach der ersten Bombe von Alvarez, das war irgendwie in den dritten oder vierten Runde, die gut durchgekommen ist, hat er irgendwie ja, Dünnschiss gehabt.
Ich muss da mal kurz was fragen. Du sagst, im Hinterhof von Alvarez, soweit ich jetzt weiß, verstanden habe, war das auch eine Co-Promotion zwischen Golden Boy und Eddie Hearn mit Matt Shroom. Weil ja beide auch bei The Zone selber veranstalten. Also streng genommen war das ja jetzt doch keine Heimveranstaltung.
Korrekt, deswegen war das Urteil wahrscheinlich am Ende dann auch so eng. Weil es eben neutral gewertet wurde, ne? Oder wie auch immer, dass man halt keinem vor die Karre pinkeln wollte im Urteil. Hat man ja dann auch gesehen, ne? 115-13 ist okay. Ist für Alvarez in Ordnung. Aber es war kein riesen Unterschied auf den Scorecards. Deswegen gebe ich dir recht, was du sagst, ja. Aber du weißt, was ich meine. Er ist halt am Ende des Tages immer noch der Typ, der ja jegliche Decisions für sich in seiner Karriere bekommen hat. Und bei Jacobs ist es halt anders. Ne? Hat er auch
ja, gesagt, das Teil ist, ich weiß, was du meinst. Es ist so, als würdest du jetzt Arthur Abraham gegen Stefan Hertel antreten lassen. Am Ende verdienst du dann doch noch etwas mehr Geld mit Art Abraham.
Ja, und er gewinnt das dann halt, wenn es ganz knapp wird dann. Das ist einfach so, es gibt ein Draw. Das... Klar, ist ein ungeschriebenes Gesetz jetzt dann auch so, aber genau, er ist halt der Mexikaner, er ist die Cash-Cow und warum sollte man Jacobs das eben dann am Ende dann geben lassen? Also, und von daher, ja, war das vorauszusehen eben und das muss man wissen. Und Jacobs hat ja auch die Möglichkeiten, wenn man bedenkt, so, er ist größer, er hat die höhere Schlagkraft. Warum macht man da nicht mehr draus? Ne? Das ist halt das, was mich so aufregt am Ende des Tages. Man kann das Urteil ja auch mal ausklammern, ist ja auch völlig egal, wie das Urteil dann am Ende ist, so in welcher Höhe zumindest. Aber man muss ja einfach versuchen, als Boxer das Bestmöglichste rauszuholen. Und das hat er nicht gemacht. Er hätte bestimmt noch 150 oder 200 Powerpunches left in the tank gehabt. So vom Benzin, vom Sprit, den er noch drin hatte oder gehabt haben muss in dem Kampf, weil ja einfach so wenig passiert ist. Und das ist halt schade, wenn man das sich als Boxer dann nachher dann vielleicht zu Hause nochmal anguckt, hat er ja auch gesagt, er will sich das nochmal im Tape angucken, dann den Kampf mehrfach so und das analysieren, was er da falsch gemacht hat, da wird er sich bestimmt ärgern, dass er dann nicht noch ein bisschen was probiert hat. Auf der anderen Seite, klar, ist man natürlich nicht selbst im Ring und man weiß auch nicht, wie sich das Ding dann oder die Dinger von Alvarez anfühlen. Er hat ja ab und zu auch mal was probiert und ist dann in die Konter von Alvarez gelaufen, da waren ein paar richtig gute Hände mit drin. Vielleicht hat er auch gemerkt, okay, wenn ich hier die Brechstange auspacke, so dann laufe ich Gefahr, halt die brutalen Konter zu fangen. Ne? Das Gleiche ist ja auch bei Alvarez so. Jacobs ist halt auch ein begnadeter Konterboxer. Ein perfekter Konterboxer. Wenn du dem Lücken bietest. Und ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht mehr, welche Runde das war, da hat Alvarez richtig abgeloadet. Und da hat Jacobs auch eine richtig gute Linke zu seinem Kinn drin gehabt. So. Und klar, willst du dann auch nicht der Gefahr laufen, da vielleicht in den übelsten Konter zu rennen. So. Deswegen kann ich das natürlich auf der einen Seite auch verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen taktischer vorgeht. Aber so als Fan oder für die Fans ist es halt natürlich immer ärgerlich. Da sieht man lieber Leute wie Golovkin, der dann alles brutal nach vorne schmeißt, 12 Runden und einfach das Risiko auch geht, in die Konter zu laufen. So, das sehe ich halt persönlich lieber. Deswegen würde ich es feiern, wenn man nochmal ein drittes Ding macht. Golovkin gegen Alvarez, warum nicht? Also klar, der Sieger wird wahrscheinlich wieder Alvarez sein, weil er das dann gewinnen soll. Das ist halt so. Aber was so, für
eine Überraschung, ja.
Wenn man das Urteil einfach nach 12 Runden ausmachen dann. So, da braucht man sich das Urteil gar nicht angucken, ist ja egal. Aber fürs Entertainment, so die 12 Runden würde ich lieber nochmal sehen, als jetzt vielleicht nochmal ein Rematch gegen Jacobs oder keine Ahnung, was auch immer, was da kommt im Mittelgewicht. Finde ich nicht, dass es da irgendwelche interessanten Ansetzungen gibt. Da wollte ich euch sowieso mal fragen, was gibt's denn da noch? Vielleicht Charlo? Aber ansonsten, wen hast du denn, wenn man noch ansetzen könnte jetzt im Middleweight so gegen Alvarez? Ist ja nicht viel, ne?
Andrade,
ja, gut.
Der ist WBO-Weltmeister.
Ja, den muss er wahrscheinlich sogar facen, weil er will ja die Titel alle vereinigen. Ne? Das wird wahrscheinlich der nächste Step sein. Aber ist das wirklich eine interessante Ansetzung?
Aber da hast du da, das ist ja auch wieder so ein Punkt-Sieg-Alvarez-Kampf irgendwie, so gefühlt.
Ja, deswegen, ja.
Interessant wäre es wahrscheinlich auch nur irgendwie Spence oder so, wenn der mal hochkäme, aber sonst.
Seht ihr denn eine Chance, dass Alvarez möglicherweise sogar noch eins hochgehen könnte? Oder wäre das?
Ist er doch schon.
Ne, noch eins, also ein Supermittel.
Der ist er doch. Der hat doch den regulären WBA-Titel im Supermittelgewicht. Den hat er doch gegen Rocky Fielding gewonnen.
Ach, das war Supermittel, echt? Okay.
Ja.
Ja. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Krass.
76, ja, nice. Kilo hatte
der letzte Kampf war da gegen Rocky Fielding in Madison Square Garden.
Der war im Supermittel,
ja. Genau, der war Supermittel, weil den Titel hat doch vorher Rocky Fielding dem Tyrone Zeuge abgenommen.
Stimmt, das war Supermittel, ihr habt recht. Ja, okay. Ja, okay, gut. Also, stelle ich die Frage anders. Würdet ihr das sehen, dass er da bleiben kann und da Leute wie zum Beispiel Smith oder Eubank oder so faced? Oder ist das too much?
Ich würde behaupten, das wäre too much. Würde behaupten, aber das heißt jetzt nichts, weil das ist jetzt schon physisch schon eine andere Kiste. Es ist jetzt ein harter Vergleich, aber erinnere dich an Arthur Abraham zurück. Mittelgewicht, alles gut, Geschwindigkeit, Power gegen die handverlesenen Gegner, alles gut, aber im Supermittel, da war dann auf einmal der Zauber weg. A, weil es auch noch gute Gegner waren. Und B, aber selbst gegen die nicht ganz so gut waren, es blieb der K.O. aus. Weil dann das eine Ding, was er hatte, kam schon bei dieser Gewichtsklasse, wo die Leute halt schon mal 4 Kilo mehr wiegen, kam da und auch meistens eher größer sind, kam da irgendwie gar nicht mehr so richtig zum Zuge.
So, wenn die haben ihn so überrannt, mehr oder weniger. Ne?
Ja, so. Irgendwann kam mal einmal so dieser eine Haken oder dieser eine Bums, der rauskam und dann lagen die. Das fehlte im Supermittelgewicht auf ganzer Linie. Jetzt nimmst du aber mal einen Alvarez, der ja noch einen Ticken kleiner ist als Abraham. Ich glaube, Abraham ist 1,76, ich glaube, er ist 1,73. Selbst für einen Mittelgewichtler ist das ja nicht sonderlich groß. Und hinzu kommt ja auch noch, dass er ja eigentlich ein Superwelter ist.
Ja.
Gut, Rocky Fielding will ich jetzt nicht schlecht machen, aber sagen wir mal so, er ist natürlich nicht schlecht, aber er ist natürlich von der Klasse was anderes als ein Alvarez und er ist ja zu diesem, in Anführungszeichen, Weltmeistertitel auch eher so durch einen Zufall gekommen auch, weil eigentlich ist das kein Weltmeisterschaftstitel und es war halt Tyrone Zeuge.
Naja, da sind wir uns ja auch einig, dass das kein. Der Alvarez ja auch nur gemacht, weil er den Titel eben hatte, die Ansetzung. Haben die auch bei Dison mehrfach angesprochen, da in den Vorberichten. Das war halt nur so ein Ding, um noch einen weiteren Titel halt für sich zu gewinnen, ne? So, damit man nachher sagen kann, so man hat dann irgendwie 8 Titel oder wie auch immer.
Ja, so gewonnen. Wie auch Mayweather, der ja auch manchmal zeitweise zeitgleich Weltmeister im Welter und Superwelter war.
Richtig.
Ich glaube auch, manche Kämpfe kann man im Supermittelgewicht einfach gar nicht machen, weil das sieht aus wie eine Freakshow. Also keine Ahnung. Jetzt mal ehrlich, stellt euch mal vor.
Smith ist halt 1,91, ne? Das ist
ja, nee, aber Canelo gegen zum Beispiel Gilberto Ramirez, der ist 1,89 gegen 1,73 im Ring, wie das aussieht. Also ich meine, was soll das für ein Kampf werden? So, also das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das will man doch nicht sehen, sowas. Also das ist einfach.
Ja, wobei ja schon so gegen so ähnliche Boxer. Hätte man ja auch ein Hey gegen Valujev nicht gucken dürfen.
Ja, Chavez ist ja zum Beispiel auch jetzt 1,85. Ne? Der Canelo ja auch schon gegen geboxt.
Aber ich meine, das ist nicht vergessen. Will man das sehen? Also ich glaube, das ist too much einfach von der Größe. Und also er braucht nur seinen Arm ausstrecken, theoretisch. Wenn er gut wäre, auf Canelo.
Theoretisch hätte das Jacobs rankommen. Auch nur machen brauchen.
So Klitschko-mäßig, ne? So Klitschko-Hell-mäßig. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht.
Theoretisch hätte das Jacobs auch nur machen brauchen. Hat er aber.
Ja, genau. Ja, weiß man.
Genau aus diesem Grund würde ich das schon sehen wollen. Wie kommt Canelo halt mit einem Mann zurecht, der auf Weltklassenniveau mit dem Jab arbeitet? Und ich meine, Jacobs ist ja eigentlich auch so einer. Da hat der Robert schon recht. Er ist ja auch eigentlich schon Weltklasse-Fighter. Technisch gesehen, ne? Auch eine gute Beinarbeit, gutes Auge, gute Defensive.
Es ist eigentlich nichts, was schlecht ist bei ihm.
Nee. Genau, das hat den Kampf ja auch vorher so interessant gemacht. Da sind wir ja auch alle wahrscheinlich dann live dabei gewesen, haben es geguckt, ne? Weil wir es eben interessant gefunden haben vor der Ansetzung. So. Und, ja, klar. Deswegen fände ich das schon interessant, weil wenn Canelo diese Pound-for-Pound-Klasse hat, um oder oben zu stehen, wir nehmen jetzt mal Rang 1 aktuell und es wäre so, dass er das verdient, dann dann kann er auch vielleicht einen Weg finden, solche Leute eben zu besiegen. Und er hat ja auch schon mit Jacobs und Chavez zwar jetzt geboxt. Gut, Chavez ist natürlich jetzt kein Pound-for-Pound-Material, aber trotzdem auch knapp, ich glaube 1,85 ist der, ne? 1,85. Und Jacobs, wie groß ist der? Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig.
1,82.
1,82, 83, so ungefähr so groß wie ich.
Ja. Ja, dann sind da die Jungs dann nochmal 6 cm größer. Ne? Ich meine, 6 cm kann man ja mal mit dem Finger jetzt, Zeigefinger und Daumen gucken. Das ist jetzt, oh, das ist ja, so viel ist es ja jetzt nicht, 6 cm. Das, aber die kommen natürlich nochmal oben drauf.
That's what she said.
Sind halt 15 cm Unterschied. So mit, ja. Also ich würde es gern sehen. Und ich finde, im Mittelgewicht gibt es ja auch nicht mehr so viel, was er machen kann. Er hat, ja, wie gesagt, Andrade, klar, den muss er dann noch vor die Fäuste kriegen wegen dem Titel. Okay, dann hat er sie alle. Ja, und was dann? Will er dann jetzt dann 5 Jahre da verteidigen? Ich denke nicht. Da gibt es ja eigentlich nur eine Option, nochmal ins Supermittel zu gehen und versuchen, da dann weiterzumachen, wo er im Mittel dann aufgehört hat. Ja, das fände ich schon sehr interessant. Und das halt die Frage. Joe
Saunders wäre doch ein guter Gegner eigentlich so.
Aber der ist doch mittlerweile auch im Supermittel.
Der ist ja auch hochgegangen, ja.
Ja, im Supermittel, meine ich ja. Im Supermittel wäre er ein guter Gegner für Canelo. Ja, ja. Oder? Klar. Also, alles, ich meine, er ist jetzt nicht so übertrieben 1,90 oder so, er ist, glaube ich, 1,80 und ich meine, so, es wäre eigentlich ein gutes so Matchup, würde ich so, also finde ich vom Stil ganz passend so. Ich glaube, das wäre ganz, ganz ja, interessanter interessant, Kampf.
Weil er sich halt auch gut bewegen kann, der Saunders, ja. So, und defensiv stark ist und gucken, ob der Alvarez da genug Druck aufbauen kann, um zu gewinnen, ja. Ja, ich denke, das wird in Zukunft auch kommen.
Ja, so ein Derevyanchenko, der ist noch okay, aber... Ja, aber auch nicht, dass du jetzt sagst, der wird jetzt, also ist ein guter Boxer, ist jetzt aber nicht, dass ich sagen würde, boah, das könnte aber eng werden. Da sehe ich schon Alvarez klar vorne.
Ja, gegen Eubank und sowas doch auch. Der wird doch totgekontert vom Alvarez. Auch wenn er natürlich physischen Weltenunterschied macht, aber das, was soll er denn ausrichten?
Ja, wobei der Saunders ja auch so ein Abgewichster ist, der gerne mal kontert oder auskontert.
Saunders sehe ich auch mit viel mehr Chancen gegen Alvarez, weil er auch eine wunderbare Defensive hat und gar nichts anbietet, so in Konter zu laufen. Er kontert
und,
ja selber eher.
Auch psychisch also mal in der Lage ist, so Sachen auch mal gut zu überstehen.
Ja, richtig. Das ist, also bei Saunders sehe ich die Chancen offensichtlich gegen Alvarez gar nicht mal so schlecht. Vom Style auch. Aber Eubank ist ein Typ, der marschiert nach vorne und haut Bomben rein, die ohne Jab, ohne Vorbereitung, der wird tot gekontert. Das ist ein absolutes Mismatch. Der gewinnt keine Runde
gegen Alvarez. Ja, das hast du ja gegen... Dings gesehen, gegen, wie heißt er noch hier, gegen Smith, ach nicht, gegen George Groves.
Ja.
Der hat das ja gemacht.
Ist ein boxerisches Mismatch halt, ne? Und Alvarez kann es halt noch viel besser als Groves. Und keine Ahnung. Nee, das wäre halt, das ist nicht gut. Aber wie gesagt, gibt ja andere Matchmakings. Und von daher, wie gesagt, das finde ich interessant. Vom Gewicht, von der vom Körperbau her, von der Größe. Das sind interessante Styles, die man da.
Aber wenn ich jetzt mal hier so gucke, im super Mittelgewicht, außer die genannten Weltmeister, da ist eigentlich auch sonst gar nichts Interessantes sonst dafür bei.
Ja, weil, doch,
ganz ehrlich, ich würde sagen, ja, Schudinov. Eventuell, weil der auch nicht so groß ist.
Genau.
Aber einen, sag mal ganz ehrlich, ein Alvarez würde doch ohne Probleme einen Yildirim besiegen.
Ja, der besiegt da alles eigentlich, bis auf ganz wenige Kämpfe. Deswegen sage ich ja,
ein Callum Smith. Option, ne?
Du hast ja nichts.
Also ist eigentlich der Beste. Eubank Jr. würde besiegen. Ein Ramirez sehe ich schon wieder ein bisschen schwieriger. Billy Joe Saunders. So, John Ryder habe ich
Saunders
nie gesehen.
Das ist der geilste Kampf. Eigentlich.
Wer ist der geilste Kampf? Was hast du gesagt?
Saunders ist der geilste Kampf, würde ich sagen.
Ja, oder halt das mexikanische Duell gegen Ramirez. Das finde ich halt mega interessant, weil beides Mexikaner sind und das kannst du natürlich mega verkaufen. Und auch
kannst du natürlich mega verkaufen, aber der Stil von Ramirez...
Ich glaube, das wird kein schöner Kampf, gar nicht. Der wird sich auf ihn rauflehnen, wenn er schlau ist, so wie Klitschko, und wird ihn gar nicht dazu
kommen
lassen,
dass er boxt. Ja, aber er ist nicht Klitschko.
Ja, aber er ist kein schlechter Mann. So. Er ist technisch ganz guter
Boxer. Er hat einfach nicht den Stil von Klitschko.
Nee, aber könnte man sich ja aneignen für einen Kampf. Ein bisschen rauflehnen auf den kleinen Canelo.
Tricky sein, aber wenn man die Dinger gegen Jesse Hart gesehen hat, dann weiß man, dass der halt auch sehr anfällig ist. Also sehe ich auch den Canelo das Ding schon, wenn er das ein bisschen geschickt macht, muss das schon nach Punkte gewinnen. Aber klar, natürlich, die Konstellation von der Größe her und so, von der Frame, sind natürlich, klar, mit 1,89 hast du natürlich einen Riesenvorteil, aber das bringt dir alles nicht viel, wenn man selbst einen Ring gestanden
hat. Theoretische Vorteile.
So, wenn du wenn die Skills nicht hast, es bringt dir nichts. Es bringt dir einfach gar nichts. Wenn du die Skills nicht hast, dann wirst du auch von einem 30 cm größeren, kleineren Mann
Nimm doch mal hier Povetkin gegen Marius Wach. Wach ist, glaube ich, 15 cm größer.
Ja, es bringt nichts.
Oder hey, gegen theoretisch hätte er eigentlich immer nur den Arm ausstrecken müssen.
Genau, es bringt dir nichts. Nichts. Das klingt immer so einfach,
man sagt, ja, der die längeren Arme. Hat.
Du brauchst die Skills. Genau, du brauchst die Skills. Ramirez ist ein sehr guter Boxer, aber ich sehe den da auch nicht so viel besser als Alvarez, dass er das nicht, ich glaube nicht, das wird auch ein knapper Punktsieg für Alvarez. Der kann auch gut draußen bleiben und so, und dann geht dann zum Körper, feuert er seine Kombination an und bleibt er wieder draußen, dann ist der Ramirez zu plattfüßig, um hinterherzukommen, und dann gewinnt er die Runden halt nicht. Das sind so Dinger, die, also wie gesagt, ich sehe den Alvarez da auch im Mittelgewicht, super Mittelgewicht, ziemlich aufräumen. Einziges Ding, wo ich da wirklich ein bisschen Bedenken habe, ist eben der Saunderson. So, da wäre ich mir auch nicht so sicher, dass er das 100% gewinnt. Das ist nach Punkten bestimmt ein ganz, ganz enges Teil. Aber wir kennen es ja. Wer ist die Cash-Cow?
Alvarez!
Dann kriegt er das bestimmt auch. Also, ist interessant. Ich hoffe, dass er dann das Ding jetzt noch gegen Andrade macht, so, die alle Titel sich da holt und dann ab ins Mittel, super Mittel und dann mal gucken, was da so abgeht, aber ja, mal schauen, bin gespannt. Auf jeden Fall aktuell sehe ich jetzt keinen so richtig als Gegner, das wäre auch die letzte Frage, die ich an euch hätte. Wo schlägt Alvarez ziemlich clear? Also wo sagt ihr, da ist der Alvarez definitiv unterlegen und würde definitiv als Außenseiter in die Partie gehen? Seht ihr da irgendwas jetzt aktuell im Mittel- oder Supermittel in den beiden Klassen, wo ihr das sagen könntet, oder ist das alles...
Jetzt nicht mehr.
Ist ja immer Favorit.
Also für die höchsten Chancen hatte ich eigentlich dem Jacobs zugerechnet. Ja. Der Rest sehe ich jetzt nicht. Also super clear, wie gesagt. Also ich würde schon fast sagen, ein Smith wäre jetzt so der Nächste, wo du sagst, okay, der hat einfach den Skill, der könnte das machen. Einfach, er hat ja Skill, er hat die Physis. Also diese beiden genannten Komponenten, die du da genannt hast, die könnten es sein. Und ich sag mal, unwahrscheinlich ist der Kampf jetzt so auch nicht, weil... Eddie Hearn, Boxer, kann also auf The Zone gegen ihn boxen. Businessmäßig wäre das also möglich.
Ja, sehe ich auch ungefähr so. Saunders und Smith halt, ne? Die wären jetzt interessant noch so. Aber ich
gebe dir zum Beispiel einen Eubank, der ist so unausgeglichen dafür.
Ja, der ist Futter. Ist halt auch kein guter Boxer, der kann nicht mal einen Jab. Da kannst du mit Alvarez nicht in den Ring stellen. Das ist halt, ist ja kein Boxer auf hohem, also technischem Niveau. Der wird halt zerstört. Das kannst du gegen irgendwelche Leute in den Ring stellen, die auch ein bisschen mitbrawlen. Da sieht der Eubank ganz gut aus.
Wie in einem
boxerischen wenn die boxerischen Fähigkeiten nicht so zum Ausdruck kommen. Ne? Aber sobald der Eubank gegen jemanden kämpft, der auch ein bisschen boxen kann, so einen guten Jab hat und gut kontern kann, dann wird das halt ganz, ganz brutal für ihn. Ne? Wäre ein Mismatch, aber ich glaube, ob der das will, der. Eubank ist auch die andere Frage. Ja gut, ich meine, gut, wenn die Kasse klingelt, nimmt man das an, ne?
Sollen wir dann weitermachen? Oder beziehungsweise einen Rückblick abschließen?
Würde ich auch sagen.
So ist es.
Detailliert darauf eingegangen, ne?
Genau.
Zukunft Alvarez, super Mittel.
Ja, sonst kurz noch die Card, was da noch so war. Im Supermittelgewicht John Ryder gegen Bilal Akvay. Ryder gewann in der dritten Runde durch TKO. Joseph Diaz gewann in der siebten Runde gegen Freddy Fonseca. Lamont Roach gewann nach Punkten gegen Jonathan Oquendo und ja, Saddam Ali verlor im Weltergewicht gegen Anthony Young in der dritten Runde durch TKO. Gut, das wäre es dann soweit gewesen mit dem Rückblick. Dann kommen wir zur Vorschau und da gibt es ein ganz nettes Duell am 11. Mai im MDR ist das zu sehen um die Europameisterschaft der EBU. Da kämpft Robin Haxi Krasnicki gegen Stefan Hertel.
Robin
steht der Robin. Auf jeden Fall. Robin Haxi Krasnicki auf jeden Fall kämpft gegen Stefan Hertel. Ein Kampf zweier war unglaublicher Puncher. Kann man das so sagen?
Totschläger.
Ja, Wahnsinn. Ne? Also die K.O.-Quote auch von Haxi ist auch beeindruckend. Von Hertel in 18 Kämpfen 2 vorzeitig zu gewinnen, ist auch sehr, sehr beeindruckend.
Die Amis würden sagen, this kid can bang.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, einer wird nach Punkten gewinnen. Vermutlich. Oder ohne Team.
Und ja, wer oder... ist die Frage?
Ja. Ja, wer gewinnt?
Ja, ich würde mit Krasniqi gehen, ehrlich gesagt. Weil
ja.
Härte hat ja auch schon gegen Adam Dainis verloren, auch von SES. Und er ist ja auch eher so der physisch kompaktere Boxer. Danach hat er 2 Siege, okay, aber für mich, also wenn Krasniqi in Topform antritt, was ich glaube, dann.
Er tritt eigentlich immer in einer sehr super Form an, aber das hat er selbst gegen den Abraham nicht gereicht.
Ja.
Erinner dich mal bitte zurück, ich habe damals auch auf Krasniqi gesetzt. Was ist passiert?
Ich weiß.
Ich musste noch was von Lionel Richie singen, weil ich felsenfeste Überzeugung war, das müsste der doch über die Punkte machen, weil Abraham so abgehangen war.
Aber das ist jetzt, warte mal, jetzt, aber okay, sagen wir mal, es ist auch eine Heimveranstaltung. Eigentlich hat er viel mehr, er hat auf jeden Fall mehr Power.
Also es ist eine Doppelheimveranstaltung, auch Hertel ist bei SES.
Ja, okay. Ja, jetzt, ja, schon, erst in den letzten Kämpfen, okay, aber Krasniqi ist schon länger bei SES, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Vorteil gibt. Würdest du echt sagen, Hertel besiegt Krasniqi? Ich weiß es nicht. Also, klar,
technisch ist er eigentlich dazu in der Lage, weil Krasniqi hat keine Technik.
Ja, nee, aber richtig. Ja.
Gegen jeden guten Gegner ist er eigentlich gegen jeden guten Gegner ist er untergegangen. Ob das jetzt Brämer war, der ihn vermöbelt hat. Gut, Brämer ist aber auch wirklich ein klasse Mann.
Ganz toll. Aber
da ist er untergegangen. Aber ich sag dir mal, willst du mal den Grund wissen, warum ich auch glaube, dass trotzdem Krasniqi gewinnt anstatt Hertel?
Also doch, okay, dann teilst du also meine Einschätzung doch irgendwie.
Ja, irgendwie, danke, dass irgendwie, aber rate mal, warum ich das denke.
Nee, weil du denkst, dass Hertel nicht mit den Powerpunches von Krasniqi zurechtkommt, ich weiß es nicht.
Falsch, versuchst
du. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also.
Ich vermute, alles nur Vermutung. Nach dem Bösel- und Kölling-Kampf. Ich glaube, Kölling ist auch raus bei SES. So. Hertel ist Lehramtsstudent. Der hat also definitiv irgendwas in der Rückhand. Ich glaube, der hat jetzt ungefähr ähnlich viel Kämpfe oder ein bisschen mehr als Kölling gemacht. Der hat wahrscheinlich nur noch einen Kampf. So. Und dann ist wahrscheinlich auch der Vertrag zu Ende. Und der ist ja jetzt auch schon um die 30. Ich denke mal, also von daher wird er wahrscheinlich mal bald seinen Lehrerberuf antreten. Von daher nimmt er wahrscheinlich einfach nur noch das Geld mit. Das ist
Das heißt, er trainiert einfach nicht so intensiv, oder was ist jetzt die Quintessenz davon?
Keine Ahnung. Der wird ein bisschen trainieren. Das Gewicht muss stimmen und er muss gucken, dass er über auf 12 Runden gehen kann. So, mehr, glaube ich, wird da nicht kommen. Das ist echt meine ganz banale Einschätzung, warum ich das glaube. Weil Krasniqi ist bekannt dafür, dass er eigentlich nur boxt. So, und den kennen nun mal auch ein paar Leute mehr als in Hertel. Von daher denke ich, dass da SES mit ihm noch ein paar Euro mehr machen kann.
Ja, das denke ich auch. Also er ist auf jeden Fall der bekanntere Boxer, würde ich sagen. Und
Hertel ist der technisch bessere Ausgebildete, keine Frage. Aber ob er was zeigen wird, glaube ich nicht.
Aber er kann ihn halt auch nicht beeindrucken und ich glaube, Krasniqi wird sehr nach vorne drücken und der ist auch meistens über 12 Runden kann er recht hohes Tempo gehen, auch wenn er jetzt nicht so perfekt amateurhaft boxt jetzt wie Hertel, aber ich glaube schon, dass er da den Kampf machen sollte. Also ich habe da jetzt nicht so Zweifel, aber man könnte ja auch sagen, Hertel müsste doppelt motiviert sein, weil wenn er wüsste, dass es jetzt die letzte Chance ist, aber ich glaube, SES hat es jetzt auch nicht so richtig offiziell angekündigt, dass das irgendwie sein letzter Kampf ist. Das ist
doch, wie gesagt, auch nur so eine Vermutung.
Von Kölling weiß man das eigentlich auch nicht offiziell, dass der jetzt bei SES raus ist. Also ich glaube, entweder, es kann sein, aber man weiß es halt nicht, ne, wie lange die mit den beiden noch planen, aber wenn, dann wäre es natürlich traurig, irgendwie so einen Abgang jetzt noch so hinzubekommen, irgendwie von Sauerland weg und dann irgendwie bei SES.
Ja, aber wenn du auf Lehramt studierst, dann und weiß der Geier, wie viel Kämpfer hast und dann sagen wir mal um die deutsche Meisterschaft schon den Titel nicht gewinnst, dann weißt du auch, wo die Zukunft liegt.
Ja, natürlich. Boxen ist sowieso jetzt nicht, ist ja nicht für immer. Das machst du ja nicht bis 65 oder bis zum Rentenalter. Das ist ja klar, dass das nicht.
Sag das mal Roy Jones Jr.
Das ist ja logisch, dass es halt nicht für ewig geht, aber solange es geht, theoretisch könnte man es dann auch machen. Aber ich meine, klar, sein Fokus, ich glaube, er ist abgelenkter als jetzt Krasniqi, der halt sich wirklich nur aufs Boxen konzentriert und auch richtig durchtrainiert und nicht nebenbei noch viele andere Sachen machen muss. Ich glaube, Härte trainiert sogar auch irgendwie Kinder oder so, habe ich auf jeden Fall mal ein Foto gesehen. Also der ist auch als Trainer aktiv, also der macht halt viel nebenbei noch und es ist halt immer schwierig, wenn man halt sich nicht 100% nur aufs Boxen fokussieren kann, weil dann wird man halt nie so gut wie jemand, der die gleichen Skills hat und wirklich nur Boxen macht, das ist halt klar.
Ja, aber ich glaube, ich kann mir auch, wie gesagt, wenn du auf Lehramt studierst, dann nimmst du da wahrscheinlich da die paar Euro mit, die du da mitmachen kannst, weil was mag ein Stefan Hertel bitte mit dem Boxen verdienen? Das kann nicht so viel sein.
Ja, denke ich auch nicht, dass es jetzt irgendwie Unsummen sind, aber auf dem Papier ist es ja jetzt irgendwie hier 3 Sterne bei Boxrec, also sein schwerster Kampf. So auf dem Papier, ne? So, also erstmal. Wird auf jeden Fall, also ich gucke mit dem hier an, ich finde den schon spannend, so den Kampf, man kennt halt beide, so deutsch-deutsches Duell.
Ich weiß nicht. In der Theorie ist er auch interessant, aber ich glaube, das wird
langweilig.
Ja, weil beiden halt auch der Bums fehlt. Von daher denke ich schon, dass das langweiliges Getätschel werden kann.
Was meint denn Iman, wer ist denn für dich der Favorit?
Ja, muss ja ehrlich sein, Krasniqi macht man sich auch immer oft lustig drüber, ne? Aber man muss denken.
Ja, aber warum auch?
Der Typ hat 50 Kämpfe gemacht in seiner Karriere, oder glaube sogar ein paar mehr, 53 oder irgendwie sowas. 2 von den Niederlagen, die er hat, waren, glaube ich, komplett in den ersten 3 Kämpfen seiner Karriere.
54 sogar.
Oder 54, ja. Und dann hat er gegen Cleverly verloren nach Punkten, dann hat er gegen Jürgen Bremer verloren und gegen einen, ja gut, natürlich, abgehalfterten
Abraham,
das muss man schon sagen, aber das sind natürlich trotzdem alles 3 Weltmeister, ne? Oder Ex-Weltmeister. Und die, wie gesagt, ersten beiden Kämpfe seiner Karriere, ja, aber gut, Niederlagen, was willst du da sagen? Es waren die ersten 3 Profikämpfen, da hat er halt keine Erfahrung gehabt, nichts, so, das ist
ja, man Jahre darf, her. Man merkt ihm aber auch an, dass er halt nie Amateur war.
Ja, ja, klar, eben. Deswegen kommen die Niederlagen ja auch zustande. Eben, weil keine Erfahrung. So, das will ich ja nur gerade mal gesagt haben, ne, dass, wie das entstanden ist. Sondern hast du halt natürlich ihm gegen
Gegner gestellt. Gut, Neuwert ist ja auch mit 15 Profi geworden.
Wenn du wirklich Skill hast, macht das auch nichts. Klar. So, aber Krasniqi ist halt kein Alvarez, ne? So, das ist ja, könnte man ja mal ansetzen, das Ding. Ganz lustig.
Boah.
Ne? Ja, besser nicht. So, und von daher.
Dann wird Alvarez mal Europameister.
Ja, und dann. Ja, er hat ein paar Gegner geschlagen in seiner Karriere, die sind solide gewesen, Durchschnittsleute, vielleicht etwas über dem Durchschnitt vielleicht so, aber es ist halt nichts Krankes dabei gewesen, halt hauptsächlich Durchschnittsleute geboxt. So, okay, die hat er meistens geschlagen. Dann gegen die absoluten, ja, Big Kings will ich jetzt ja nicht sagen, aber besseren Leute halt wie Cleverly und Bremer, den kannst du halt gegen verlieren, haben auch andere gegen verloren. So, Arthur Abraham, gut, da ist wieder was anderes, hätte ich auch gedacht, dass er das eng gestalten kann, da wurde er ziemlich, hergeboxt und hat auch verdient verloren. Okay, aber ist halt trotzdem Ex-Weltmeister und der Corbin Krasniqi ist halt das Problem, er hat Probleme gegen Leute, die boxerisch natürlich auf einem anderen Level sind als er und zusätzlich Power haben. Bremer hat Power. Abraham natürlich hat höhere Power als Krasniqi. Natürlich ist auch im Supermittel nicht den Riesenwumms, aber er hat trotzdem mehr Power. So, und kann sich da ein bisschen mehr Respekt verschaffen. Die können halt durch so einen Krasniqi durchgehen. Jetzt hast du auf der anderen Seite aber so einen Hertel, der ist boxerisch, ich würde sagen, mit dem Krasniqi so, weiß ich nicht, Augenhöhe, ne? Weiß ich nicht, ob sie sich da groß mega unterscheiden. Vielleicht ist der Krasniqi ein Tick besser, hat auch ein bisschen mehr Erfahrung gegen bessere Leute.
Ja, aber
Leute.
Ein Hertel ist ein ausgebildeter Profi, also super ausgebildeter Amateur, der bei Olympia teilgenommen hat.
Definitiv.
Also da kann ich, also da sehe ich jetzt auch so. Da sehe ich jetzt von den Kombinationen, ist das alles besser als bei Krasniqi?
Das ja, aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe den Hertel damals gegen, wie hieß er denn? Adam Deines war es, glaube ich, ne? Genau.
Ja, um die deutsche Meisterschaft im Halbschwer.
Hochfavorisiert, ja. Und hat er mich mega enttäuscht.
Ja, da kam wirklich nichts.
Nichts gezeigt von dem, was man eigentlich vorher sich so ausgemalt hatte. Da kann man ja auch sagen, er ist eigentlich ja, auf dem Papier schon der Favorit gewesen, ne, gegen Adam Deines, aber konnte er das umsetzen? Nein, konnte er nicht. Und jetzt kämpft er halt gegen jemanden wie Krasnitschi, der halt wesentlich erfahrener ist, auch gegen bessere Leute geboxt hat so in seiner Karriere und sich, ja, zumindest auf dem Papier, finde ich, hier schon eine Favoritenrolle zusichert. Wenn man die Wettquoten ansieht, das spricht auch eine eindeutige Sprache. 1,1:6. Also der Hertel hat eine 6er-Quote. Kann man drüber nachdenken, das zu spielen, wenn man Bock drauf hat, auf jeden Fall. Also für Leute, die es hier interessiert vielleicht. Ist der Kampf, ich sehe den auch knapper als eine 6 für Hertel, definitiv. So 1:3:3 1,25 vielleicht oder sowas. 1:3 Außenseiter. Würde ich das sehen, weil Krasnitschi einfach der erfahrenere Mann ist. Ne? So, und Hertel eben gegen Deines enttäuscht hat. So, aus diesen beiden Faktoren, finde ich, ist Krasnitschi der Favoriten im Kampf. Und ich denke, er wird das auch nach Punkten gewinnen. Knapp, nicht eindeutig, aber knapp. So, weiß ich nicht, 116, 112, 115, 113, vielleicht sogar eine MD oder eine SD, wer weiß. Aber am Ende denke ich, die Erfahrung und ja, wie gesagt, der Kampf gegen Deines, wo er halt nicht überzeugen konnte, das sind so für mich die zwei Key Factors, wo ich sage, der gewinnt den Kampf am Ende knapp, der Krasnitschi. Aber klar, rein vom Skill betrachtet so. Und wenn man sagt, so, was haben die beide für eine Amateurlaufbahn und wie sind die ausgebildet, müsste Hertel das nach Punkte eigentlich gewinnen. Aber das, wie gesagt, ist halt Stefan Hertel, ne? Der halt auch null Wumms hat und Krasnitschi hat halt auch keinen Respekt haben. Er kann da komplett auch ja, anders boxen als gegen Abraham. Gegen Abraham hat er gemerkt nach ein, zwei Runden so, wenn ich hier mitboxe oder brawle, ich krieg die Dinge ab, so, das tut weh. Aber gegen Hertel kannst du anders boxen, brauchst keinen Respekt haben. Und deswegen denke ich, dass Krasnitschi am Ende gewinnt. Trotzdem, cooler Kampf, so auf deutscher Ebene auf jeden Fall, den man sich durchaus geben kann. So, ne? Klar, für technisch anspruchsvolle Leute.
Krass war das Ding ja wirklich gegen den Brämer. Wenn der Brämer da mit seinen Haken durchkam, da hast du echt so gesehen, das tat weh, das hat Wirkung hinterlassen.
Genau, und die gehen halt durch so einen Krasnitschi durch. Da ist halt ein boxerischer Skill ungefähr ausgeglichen ist, oder vielleicht sogar ein bisschen besser noch auf der anderen Seite. Was soll der Krasnitschi machen? Der kann sich ja nicht wehren dann. Die lachen die anderen ja. Die gehen ja durch. Wenn die jetzt mal einen Konter kriegen, dann kriegen sie halt eine Maschine trotzdem weiter und geben Bomben zurück. Und das macht dann den Unterschied. Aber Hertel kann das eben nicht. Der kann nicht durch den Krasnitschi durchmarschieren, weil er eben schwächer ist. Und dementsprechend hat der Krasnitschi hier den Vorteil dann. Plus Erfahrung würde ich sagen, Krasnitschi knapp bei Points.
Ja,
da
sind wir uns einig, weil gerade Hertel natürlich auch schon gegen Aufbaugegner echt nicht brillieren konnte und er sah doch das ein oder andere Mal schlecht aus. Also ich sehe da auch nichts, wo man ihn da irgendwie favorisieren müsste oder so. Aber es ist ein nettes Duell, kann man sich angucken. Auf der Undercard steht noch nicht allzu viel fest, außer Jürgen Uledei gegen Krzysztof Twardowski. Kann man sich angucken. Mal gucken, vielleicht kommt noch irgendwas drauf auf die Karte. Ich glaube aber eher nicht, aber der Hauptkampf ist ja zumindest recht ansehnlich. Ansonsten ist noch ein bisschen was am 11. Mai im Superfedergewicht. Miguel Berchelt kämpft gegen Francisco Vargas. Ist erwähnenswertes. Und ja, Emanuel Navarrete gegen Isaac Ndogbe im Super Bantamgewicht. Ansonsten, ja, vielleicht noch ein potenzieller Alvarez-Gegner, der auch am 11. Mai kämpft. Er kämpft also mit Jared Hurd, kämpft gegen Julian Williams. Und Hurd ist auf jeden Fall ein Kandidat für Alvarez. Der kann auch durchaus was und das wäre ja, auch
ein 5-Sterne-Kampf bei Boxrec, ne? Das ist ein sehr geiles Duell eigentlich.
Genau, es geht um 3 Titel im Superwelter und
Williams ist auch kein schlechter, also coole Ansetzung
auf jeden Fall. Und Hurd natürlich auch jemand aufgrund seiner enormen Physis, der Typ ist 1,85 im Superwelter, der sicherlich in Zukunft ist auf jeden Fall ein potenzieller Alvarez-Gegner. Er hat die 0 noch im Rekord, also da könnte schon noch was gehen demnächst. Schauen wir mal. Ja, ansonsten am Samstag, den 18. Mai, gibt es das Comeback von Billy Joe Saunders, dem anderen potenziellen Alvarez-Gegner. Der kämpft gegen Shefard Isufi, ja, deutschen serbischer Abstammung. Sollte eigentlich kein Problem sein für Saunders. Ansonsten auf der Karte, ja, Brad Foster gegen Ashley Lane. Kann man sich angucken, aber das sollte Saunders eigentlich relativ souverän lösen. Ansonsten so ein Kampf am 18. Mai, ebenfalls in England, im Superleichtgewicht. Ivan Barinczyk kämpft gegen Josh Taylor. Und Emmanuel Rodriguez gegen Nayor Inoue. Also das sind beides Kämpfe von ungeschlagenen Leuten. Also das ist auf jeden Fall eigentlich schon recht interessant.
Und Marco Huck boxt noch in Amerika. Gegen einen Mann, der irgendwie Boxrec 400 ist. Also noch schlechter als sein letzter Gegner. Von daher, eigentlich will ich da jetzt, da brauchen wir echt nichts drüber sagen.
Ja.
Nick Weavers mit 10 Niederlagen und 14 Siegen. Ja, das ist natürlich
fantastisch. Das ist natürlich
tolle Ansetzung, ja.
Ja.
Aber er hat einen halben Stern bei Boxrec auch schon bekommen. Also die Qualität ist da.
Ja, ja.
Er hat vielleicht gar keinen Stern gegeben. Also ein bisschen Qualität ist da. Ob das für Marco reicht, we will see.
Der Gegner ist auch erst 40 Jahre alt.
Ja. Ja, der, du weißt doch, 40 ist das neue 20.
Auf jeden Fall. Auch 9 K.O.s von 14 Siegen, also über den magischen 50%.
Der hat sich die Haut und den Kopf hart schlagen lassen. Also, der kommt jetzt stärker dadurch zurück.
Auf jeden Fall, ja. Ja, keine Ahnung, was so eine Ansetzung.
Was einen nicht kaputt macht, macht einen nur stärker. Weiß man doch.
Also, Marco könnte sich schon einen stärkeren Gegner zutrauen, ne? Also, im Schwergewicht so. Also, ja, weiß ich nicht, ob er da so viel. Eigentlich ist er sein eigener Manager. Ich finde, wenn man da weitermachen will im Schwergewicht, muss man halt sich weiter hocharbeiten und weiter runter irgendwie.
Ja, vor allem, warum in Amerika? Also so ein Mann von der Qualität, den kann er sich aus Georgien auch rankarren lassen.
Ja, ist eine Ludibela-Veranstaltung. Wahrscheinlich hat der irgendwie mit dem so eine Art Co-Vertrag gemacht. Pass auf, ich kämpfe auf... Zeig mal, wie du dich da verkaufst und dann kommst du mal bei der nächsten Veranstaltung irgendwie unter.
Kann sein. Klar, da kennen wir die Details jetzt nicht.
Hoffen wir, dass er den Gegner nicht selbst ausgesucht hat.
Er war jetzt auch wieder ein Jahr nicht im Ring. Ne? Ich meine, du kannst das so ein... Ich sag mal so, besser als inaktiv zu bleiben. Ne? Das ist besser als inaktiv zu bleiben, aber...
Das stimmt.
Es ist natürlich...
Besser als inaktiv zu bleiben, ja. Weiß nicht. Das klingt so wie, besser kein Sex haben, als Tripper haben.
Ja, es ist schwierig.
Weißt du, da kannst du auch sagen, wenn du sagst, aus dem und dem Bereich kam ich raus oder ich möchte in dem und dem Bereich rein, nimmst dir aber dann sowas, dann lässt du's.
Ja, ist schwierig, ne? Also wie gesagt, für die Fans oder so, für uns ist es natürlich bescheuert, klar, so um reinzukommen wieder und dann, es muss aber irgendwas kommen, wie gesagt, guck es ja, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt, auch schon bestimmt 35 oder so.
34.
Ja, da muss dann irgendwie auch was passieren. Ich weiß auch nicht,
warum und diverse Kämpfe auf der Uhr und diverse Abnutzungserscheinungen. Ja. Da ist nicht mehr viel Zeit.
Da war die Tendenz ja jetzt auch nicht so positiv die letzten Jahre, ne? Und da jetzt dann so inaktiv zu sein und gegen Saglam und jetzt diesen Gegner, ja. Ich tue mich da auch schwer, daran zu glauben, dass da noch irgendwie viel mehr kommt. Aber
kommen wir mal zu einem der Dominatoren im Schwergewicht.
Genau.
Der Wilder kämpft gegen den Brezel.
Ein zerbrechliches Brezel, ja. Brezel?
Wie sind denn da die Quoten?
Ja, 4,5 zu 1,2.
So, ist das also angebracht?
Nein.
Weil ich finde, Brazil ist mit einer der furchtbarsten Prospects, die es gibt.
Ja,
er wird sogar als Prospect noch bezeichnet. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache.
Also ich würde ihm eine viel höhere Quote geben in Brasil. Also
ja, eine 10 oder so. Und auch selbst wenn die 10 mal gegeneinander kämpfen, gewinnt er nicht einen. Auch kannst du auch eine 20 geben, eigentlich so Real Talk-mäßig jetzt, ne?
Ja,
ist
ja.
Halt so.
Du hast
halt
schon gesehen, was der Joshua mit dem gemacht hat. Und der hat auch gegen einen Amir Mansour nicht gut ausgesehen. Den hat er ja auch nur gewonnen, weil Mansour sich auf die Zunge gebissen hat.
Korrekt. Bis dahin sah er nämlich auch nicht gut aus.
Ja. Da hat er jede Runde verloren.
Ja, und Mansour ist eben, wenn man da jetzt aktuell sieht, was mit dem so abgeht, ne, halt auch nichts
mehr, aber das war halt einer von denen, auch wenn der alt war, der kam nie zum Verlieren.
Genau.
Bis vor kurzem, würde ich sagen.
Ja, ja, bis vor ein, zwei Jährchen, ja. Ja, schon richtig. Klar, aber wie gesagt, wenn man gegen den halt, ne, schon hergeboxt wird so und am Ende dann nur durch so ein Lucky Tie gewinnen kann, so eine Verletzung des Gegners, dann, nein, der Poisson ist gar nichts, das ist langsam und klar, er hat natürlich Bomben, wenn, klar, das ist halt die Sache, wenn er einmal durchkommt, ne, so, aber das sehe ich halt gar nicht, also das ist halt die Chance, die er hat.
So Bomben hat er aber auch nicht.
Ja, also gute Schlagkraft halt, ne? Klar, wenn er den mal an die Schläfe trifft oder so, dann ist es halt, kann es auch vorbei sein. Aber Wilder kann auch was nehmen und ist beweglicher und weiß ich nicht, Brazil, nee, also sorry, das ist niemals eine spannende Ansetzung. Cooles Matchmaking oder geschickt angelegtes Matchmaking in dem Fall. Jemand, der ganz gut gelistet ist.
Also das Ding der gegen Carlos Negron, das war ja grauenhaft.
Ja, der war immer grausam. Was hat denn der Brazil, hat er überhaupt mal einen guten Kampf gemacht? Sind wir da mal ehrlich, sehe ich nicht. Klar, er hat ein bisschen, auch gegen Joshua ein bisschen, was sag ich, mitgehalten auch nicht. Er hat nicht,
ich glaube, einen Treffer gehabt. Wo ich ein bisschen erstaunt war, war das Ding gegen Ugono. Da war ich etwas erstaunt gewesen, aber...
Ja gut, okay, stimmt. Ja, das, aber wer ist Ugono? Hat er ja schon große Leute geschlagen?
Nö. Also, aber den hatten sie halt auch als Prospekt. Der hat ja auch eine Zeit lang bei Parker im Team mit trainiert und so. Also den hatten sie... Und sagen wir mal, physisch und so war der ja schon beeindruckend. Ich meine, groß, ja. 1,96, komplett austrainiert, gute K.O.-Quote, das sah bis dato ja an sich gut aus, aber ja, wenn du halt gegen den Brasilianer schon so in der zweiten Runde raus, nee, in der fünften Runde rausgehst.
Fünfte, das war schon eine ganz gute Schlacht eigentlich bis dahin, naja.
Da war ich etwas übererstaunt, also hätte ich mir mehr von versprochen, aber gut.
Ja, das war so der größte Sieg wahrscheinlich, ne, von Brazil. So. Also, ja, kann man, sage ich mal, ansetzen nach einem Ding gegen Fury, so dass ein bisschen wieder ein etwas überschaubarer Gegner kommt. Ist jemand, zumindest mit dem 20-1, mit 18 K.O.s, ne, hat gegen ein paar ganz solide Leute im Ring gestanden, sage ich mal. Gegen Molina und Negron und sowas und Udono, ja. Und klar, dann gegen Joshua, das Teil, wo er dann verloren hat, ist es ein Kampf, der ist okay, der geht klar nachher noch ein Fury, aber ja, ein Upset-Sieg oder so sehe ich da halt auch nicht. Ich denke, das geht dann zu Ende, wenn der Wilder das möchte. Er ist viel schneller, hat die...
Ja, er ist in allen Bereichen schneller. Der deutlich bessere.
Genau, kann man so kurz formulieren und wird das Ding dann irgendwann durch K.O. gewinnen, das sind wir uns einig. Die Frage, wann, ist schwierig. Kann in der ersten Runde sein, kann aber auch sein, dass er sich da ein bisschen Zeit lässt und sagt, er ist irgendwie in den mittleren Runden passiert.
Also ich tippe auch auf mittlere Runde.
Ich würde auch so zwischen 4 und 7 oder so, würde ich sagen, irgendwo da in dem Bereich. Ein bisschen was vertragen kann der auch, der Brazil. Also es ist nicht jemand, der direkt nach einer Bombe umfällt, der kann auch ein bisschen, der hat schon ein solides Kinn, deswegen denke ich auch, die Anfangsrunde wird er überstehen. Und irgendwann in den mittleren, so zwischen 4 und 8, so sage ich mal, K.O. gehen.
Ich sag Runde 7.
Und die anderen, euer Tipp?
Ja, ich würde das auch so erwarten. Ich meine, es ist auch nicht unmöglich, dass er sich über die Punkte quält, der Wilder, aber ich denke auch irgendwo K.O.-Sieg, die K.O. irgendwann in der mittleren Runde. Wann genau? Keine Ahnung, will man sehen, aber. Aber man hat auf jeden Fall einen netten Quervergleich vielleicht auch zu Joshua.
Ja, das ist ja auch bis zur 7. Hat es ja da gedauert, genau.
Ja, dann wird es sich Wilder vornehmen, es früher zu machen, ja, wahrscheinlich, ja, denke ich mal.
Motivation dann, ja.
Einfach, ich sage einfach 6. Runde. Da wird er sich dann spätestens zusammenreißen und denken, oh, ich bin besser als Joshua. Ich werde ihn vorher ausnocken.
Es kommt halt darauf an, wie aggressiv Wilder zu Werke geht, ja. Ne? Weil ja. Ich denke schon, dass er ihn recht schnell abschießen kann. Er will halt kein Risiko sicherlich gehen, aber eigentlich kein Problem für Wilder darstellen.
Heißt, wie gesagt, eine ganz solide Ansetzung. Zwei Amerikaner mit einem, hat ja auch einen ganz okayen Rekord, wie gesagt. Es ist schon in Ordnung.
Die Ansetzung es ist okay.
Ist nicht fatal. Also ich finde das bei anderen Ansetzungen oder anderen Ansetzungen. Oder,
ja, Fury gegen Schwarz finde ich persönlich auch viel
schlimmer. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade erwähnen. Ja, genau.
Aber wir könnten ja auf eine andere Ansetzung kommen, wenn wir jetzt noch zu den News kommen.
Genau.
Ja.
Das ist nämlich interessant. Da geht es nämlich um unseren Antonio.
Den Anthony Joshua wird kämpfen. Man hat einen Ersatzgegner gefunden und es wird Andy Ruiz Jr. werden. Was haltet ihr davon?
Ja.
Also wenn ich mich entscheiden könnte, Tripper oder kein Sex, würde ich mich für kein Sex entscheiden.
Ist denn so ein Tripper wirklich schlimm?
Hatte ich jetzt noch nicht, aber ich möchte es auch nicht rausfinden.
Ich weiß ja nicht, was wenn ihr jetzt harmlos ist. Keine Ahnung. Aber.
Hast du schon mal von einer Geschlechtskrankheit gehört, die harmlos ist?
Nein.
Also, Tyson, ich sag mal so, du stirbst nicht dran, aber es tut weh. Das ist schon Grund genug, es nicht zu kriegen.
Weiß ich, ich finde Andy Ruiz eigentlich ganz aufregend als Boxer. Also er ist...
Ist er auch, aber du weißt trotzdem, wie, da wie die Karten verteilt sind. Das wusstest du vorher nicht ganz so genau.
Das ist klar. Ich denke auch nicht, dass Joshua massive Probleme mit Andy Ruiz haben wird, aber so ein enger Kampf so ein bisschen wie Richtung Takam oder so stelle ich mir das eher vor. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der was versucht, der was probiert. Die Frage ist nur, wenn da die ersten Bomben einschlagen, ob er dann auch weiterhin so viel probieren wird. Ja, wird man sehen, aber...
Ja, gegen den Heavy-Hitter hat er ja noch nicht... Aber würde ich sagen, besprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Genau. Es ist auf jeden Fall... Ja, es ist auch okay. Ersatzgegner. Es ist ein solider Ersatzgegner.
Schnelle Hände und wird dem Joshua auch das eine oder andere Mal treffen, hat aber auch nicht die Power, um den unbedingt wegzunocken.
Und auf jeden Fall auch ein bisschen underrateder Boxer, Andy Ruiz Jr., weil das Ding gegen Parker war verdammt eng und man kann ihn ungefähr so aus dem Level wie Parker auch sehen. Und
der ja auch immerhin mit Joshua über die Runden gegangen ist.
Genau.
Als einziger bisher.
Ja, und es wäre ihm auch wieder zuzutrauen. Also,
ich hätte da so einen kleinen Vergleich, so einen kleinen. Ja. Man könnte ihn ja gut. Mit Corey Sanders damals gegen Wladimir Klitschko vergleichen vielleicht, weil beide auch sehr schnelle Hände, Corey Sanders auch verfettet, Ruiz verfettet, beide vielleicht den schnellsten Handspeed im Schwergewicht seit Jahren, also auch Corey Sanders ja damals mit dem vielleicht schnellsten Handspeed so, den es im Heavyweight gab, das ist der Ruiz wahrscheinlich jetzt auch. Beide keine Fitness, natürlich jetzt die Schlagkraft bei Ruiz vielleicht nicht ganz so groß.
Nee, sonst hätte er nicht Kevin Jones stehen lassen.
Ja, yeah, genau. Und das ist natürlich dann so ein bisschen. Aber. Corey
Sanders war auch ein bisschen austrainierter als Andy Ruiz Jr. Würde ich sagen.
Ja.
Um den Duktus von der letzten Ausgabe zu bedienen, wohlgenährt.
Ja, das war ganz lustig. Ich habe den bei Instagram gesucht und da kann man ja so Stories posten. Ich weiß nicht, wer von euch Insta hat. Und der war da im Flugzeug unterwegs, irgendwie in einem Hotel. Da war mit dem Kind und mit Family und so. Und da hatte der seinen Rucksack gezeigt und hat den Inhalt gezeigt. Und da waren so, ich weiß nicht, 25 Snickers waren da drin. Und er meinte jetzt erstmal, so im Flugzeug hat er sich die einfach gegönnt. So, die ganzen Snickers. Er meinte, das ist mein bestes Training jetzt erstmal, bevor ich ins Hotel gehe.
Muss sein Gewicht halten, ne? Da yeah. Muss man auch immer dran arbeiten.
Ich habe mir auch gedacht, oh Mann, hat er sich so ein paar Brillanten noch gekauft und scheint jetzt für der Börse, die er jetzt kassiert hat, hat er sich so eine neue, so einen Klunker gekauft, so eine riesen Goldkette und so ein riesen goldenes Armband noch. Ja, der Typ ist halt auch nicht ganz bei Trost so, ne? Aber keine Ahnung, was dann passiert im Kampf. Wir werden das ja noch besprechen, der ist ja noch nicht jetzt vorstehend, von daher. Ja, soll nur eine News sein. Interessanter Gegner auf jeden Fall und mal gucken, was dann passiert.
Ich bin auch schon gespannt, was Tom Schwarz sich so kauft. Der wird doch bestimmt auch so ein paar Goldketten oder so.
100%.
Oder holt sich einen neuen Couchtisch.
Mal einen von Rolex.
Der
Bild ist
doch echt der Hammer, oder? Mit diesem Chanel oder ja, Gucci Couchtisch.
Ein Traum. So muss man es machen. Ja. Nein, aber bei Tom Schwarz wird da Ähnliches auf uns zukommen. Fürchte ich. Oder hoffe ich. Ansonsten gibt es noch weitere News, Robert.
Ja. Es gibt einen neuen Trainer für Golovkin. Abel Sanchez ist raus und er ist ersetzt worden durch Trommelwirbel. Jonathan Banks. Das ist auch. Da möchte ich das mal wissen, was den Golovkin geritten hat. Weil Jonathan Banks ist doch kein guter Trainer.
Ja, also ich habe gehört, dass Abel Sanchez wurde ja auch schon interviewt, so warum sie sich überhaupt getrennt haben und eigentlich wurde nur gesagt, dass es um Geld ging, was halt eigentlich traurig ist, weil Abel Sanchez hat auch gesagt, er hat einen Sohn verloren, die Familien sind auch zusammen sogar in Urlaub und so gefahren, also das Verhältnis zwischen Golovkin und Sanchez war schon ziemlich eng und Golovkin hat ja auch viel von seinem mexikanischen Trainer so gelebt, also mit so einem Mexican Style und so, also ich glaube, dadurch auch viele mexikanische Fans bekommen. Deswegen denke ich nicht, dass es so ein schlauer Schachzug ist, sich nur wegen Geld. Er wollte irgendwie ihm weniger zahlen als vorher. Also so hat Abel Sanchez
gesagt. Und das, obwohl er eigentlich mehr macht als vorher.
Genau, und mehr verdient und weiß ich nicht. Also keine Ahnung, er muss einsparen. Sein Lebensstil ist zu teuer geworden, keine Ahnung, versteht man halt nicht. Aber Jonathan Banks, ja, man hat halt noch nicht so viel von ihm gesehen. Er musste noch nicht so viele Boxer richtig formen. Er hat mit Wladimir Klitschko gearbeitet. Ich habe ihn gesehen, im Gym hat er mal mit Brekus gearbeitet, aber ich habe ihn halt nicht so krass lange beobachtet. Also ich kann ihn jetzt nicht einschätzen, so wie krass er irgendwie die Leute voranbringt. Mit Brekus scheint es sehr gut zu funktionieren. Bei Klitschko musste er eh nicht viel machen, so, weil Klitschko konnte sich selbst trainieren. Der hat sein Stil noch nicht mehr umgestellt. Aber ich glaube,
ja, und das ist ihm ein Verhängnis geworden, weil ein guter Trainer bereitet dich ja auf Eventualitäten vor. Und ich, klar, einen Stil änderst du nicht mal eben um, aber ein Klitschko war ja in keinster Weise auf den Stil von Fury vorbereitet. Und das hat man gesehen.
Da auf jeden Fall, ja, das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Oder er war irgendwie in Schockstarre versetzt durch irgendwas, man weiß es nicht, aber ich glaube, an Golovkin kann man perfekt dann auch beim nächsten Kampf vielleicht sehen, was er wirklich
als Trainer kann. Ich glaube das nicht, weil der nächste Gegner ein No-Name ist.
Okay, aber wenn Golovkin hat ja gesagt, er will den Sieger aus Jacobs Canelo haben, das heißt, es wird der dritte Kampf gegen Canelo irgendwann demnächst kommen und dann, weiß ich nicht, wird man sehen, was er da so rausholt. Aber es kann auch sein, dass Golovkin genauso denkt wie Klitschko. Ich weiß jetzt alles, ich kann mich selbst trainieren. Eigentlich brauche ich gar keinen Trainer mehr so richtig. Weiß. Also, die kennen sich ja auch. Jonathan Banks wurde vielleicht auch von Klitschko empfohlen. Weiß man ja nicht, wie da so die Zusammenhänge sind. Aber ich hoffe, dass es kein Griff ins Klo für ihn ist. Weil eigentlich war Abel Sanchez perfekt für ihn. Ich finde, die haben gut zusammengepasst. Und sich nur wegen Geld zu trennen, das finde ich halt so ein bisschen billig, wenn das stimmt.
Stimmt wahrscheinlich nicht.
So wenig Geld hat er nicht, ne? Aber so,
glaube ich. Also, dass es jetzt nur wegen Geld ist, ich glaube, es wäre eigentlich für beide interessant, es weiterzumachen, aber dass es jetzt am Geld scheitert, ich glaube nicht unbedingt, dass es immer so der Wahrheit entspricht. Aber wer weiß, was dahinter steckt.
Ne? Hoffe ich auch nicht. Also, es gibt ja auch andere. Ich glaube, Murat Gassiev, der hat sich ja auch von Abel Sanchez zuletzt getrennt. Also, es gibt auch andere, die irgendwie ihn verlassen haben. Wer weiß, was da nicht passt. Aber muss man sehen. So, vielleicht ist Banks auch unterschätzt als Trainer. Wir wissen nicht, was er kann und werden es vielleicht demnächst sehen, so was er mit Golovkin so macht.
Ja, also, wenn man das jetzt anhand von Klitschko sieht, weiß ich nicht, bei Wladimir ging es so nicht mehr eher bergab, nachdem Stuart nicht mehr da war. Aber ja. Ich bin da nicht so angetan von Jonathan Banks, aber wer weiß, vielleicht straft er uns ja Lügen. Und zeigt.
Also es gibt kaum was, wo ich gerne falsch liege, aber so im Boxen mag ich es eigentlich sogar fast ganz gerne, wenn ich falsch liege. Weil ich dann nämlich überrascht werde.
Ja.
Ja, sonst wäre es ja langweilig immer, ne? Wenn man alles voraussehen könnte. Das wäre echt ein bisschen eintönig. Soll ja nicht immer irgendwie die Cashcow gewinnen, zum Beispiel.
So ist es. Und sonst gibt es noch die News, dass Joe Joyce demnächst gegen Alexander Usinov kämpfen wird. Joe Joyce auf jeden Fall auch ein Kandidat, den man irgendwann mal gegen Wilder oder Joshua oder Fury oder so sehen wird. Und er kämpft jetzt den Ustinov, der mittlerweile 42 Jahre alt ist oder jung ist. Der reift ja eigentlich noch.
Der hat noch seine besten Jahre vor sich.
Ja. Na, Ustinov ist auf jeden Fall eigentlich kein schlechter Mann. Aber zuletzt halt zweimal verloren gegen Manuel Char und gegen Michael Hunter. Also. Ja. Das ist so cool, ne? Glänzt nicht mehr mit viel Aktivität, also das wird wahrscheinlich auch mehr so nochmal abkassieren vor der Rente sein und dann hat Joe Joyce noch einen ganz, ganz netten Namen im Rekord, sammelt noch ein paar mehr Boxsackpunkte. Ist schon okay, kann man machen jetzt nach Steve Werner, der auch schon ruhig war, kann man sagen. Mega war.
Er boxt die Abgehalfterten irgendwie. Ne?
So ein bisschen, ja, genau. Der holt sich da so ran an die Zahltage. Aber warum nicht? Ne? Kann man ja machen. Und muss
noch machen. Als nächstes würde ich ihn dann noch gegen Sam Peter stellen.
Ja, ja.
Also sogar noch ein Ex-Weltmeister mehr im Rekord.
Ja.
Genau. Dann vielleicht noch gegen Briggs, wenn der 50 wird.
Gegen Briggs, gegen Holyfield.
Mhm. Und dann kann man ihm den Shot geben irgendwann.
Brewster vielleicht noch.
Jetzt werd doch mal nicht albern. Natürlich Andreas Sidon.
Oh. Oder Sam Peter. Es gibt da schon Möglichkeiten.
Der Peter wäre geil.
Oder Taye Field. Wenn man, ich meine, so ein Freak wie Ustinov, danach kann ja nur noch Taye Fields kommen.
Ja.
Oder Enzo Macarinelli kommt nochmal zurück im Schwergewicht oder so. Man weiß es nicht.
Oder Roy Jones gibt sein Comeback im Schwergewicht noch. Wäre auch cool.
Ja.
Also es gibt Möglichkeiten für Joey Joyce.
Ja. Ja, ansonsten gibt es noch nicht so viel Neues. Nur, dass wir dann in 2 Wochen wieder zu hören sind.
Ja, und eventuell noch was Schlimmeres, was wir ja, wo wir jetzt nicht genau wussten, ob wir das überhaupt besprechen wollten, weil sehr kurzfristig passiert ist, vielleicht vor 2-3 Stunden ist die Meldung kam.
Werner Castor, und die ist aber auch nicht ganz offiziell.
Genau, ist nicht ganz offiziell, also steht noch auf keinem größeren Medienbericht, allerdings sind da viele Insider, die wohl auch Kontakt zu dem haben und dem wohl auch zusammengearbeitet haben oder es in Zukunft noch machen wollten. Gab's das Gerücht, dass wohl Werner Castor verstorben sei beim Golfspielen, umgefallen und dann ja wohl ein Herzinfarkt oder ein Herztod erlegen ist. Wie gesagt, ob das jetzt dann stimmt, wahrscheinlich schon, weil es wirklich auch sehr seriöse Insider gepostet haben, aber das ist nicht 100%, aber ja, wenn es der ist, auf jeden Fall, dann Ruhe in Frieden, Werner Castor, ein sehr, ja, eigenartiger Kommentator, der immer...
Also das war bisher eigentlich immer mein liebster Box-Kommentator gewesen.
Weil das auch so in der, ich weiß nicht, dieses, er hat so eine, weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, das war so eine Wohlfühl- Oase, in dem man sich befunden hat, wenn er kommentiert hat. Er hat jetzt vielleicht gar nicht so die größte Ahnung immer gehabt, aber irgendwie hat das immer nett kommentiert mit super Sprüchen so.
Und immer politisch vollkommen inkorrekt. Also ja. Ein Traum.
Und so eine väterliche Stimme irgendwie. So, das ist schon ein sehr geiler Kommentator, mit dem man groß geworden ist. Ne? So in den Eurosportzeiten und so. Also wenn dem so ist, dann rest in peace.
So ist es.
Ich fand den ja auch immer gut, vor allem, weil der auch einfach, der hatte schon Ahnung und der hat auch, sag mal, was bei ihm immer gut war, er hat Dinge beschrieben, die er gesehen hat. Das heißt, das war immer eine ehrliche Meinung und auch wenn das manchmal so ein bisschen vom Boxen selbst abgeschweift ist. Einmal hatte er, glaube ich, irgendeinen Kampf von so einem kanadischen Schwergewichtler kommen und gesagt, der hat auch nur gesagt, als er reinkam, Mann, ist der Typ hässlich. Ja, aber da hast du. Der Typ war auch dadurch irgendwo auch ein Unikat, weil der sich auch halt nicht das Maul hat verbieten lassen.
Das ist richtig, ja.
Das hat ihn. Oder wenn dann da irgendwelche Hymnen bei irgendwelchen Pseudotiteln gespielt wurden, der so, oh, geht da schon wieder los.
Ja, schon ein sehr eigener Kommentar.
Irgendeine Petkovic-Veranstaltung war das mal gewesen, auch die auf Eurosport lief. Und da hatten die dann irgendwelche Rapper eingeladen, die dann was am Spiel. Und der so, was machen die da? Was soll das? Das soll performen sein? Die schütteln doch nur ihre Hände.
Auch wenn die Nummern-Girls immer da irgendwie im Ring waren, hat er die meistens auch dann kommentiert und bewertet.
Was ja, gesagt, lustig. Interessanter als der Kampf
und so. Ja, genau, so die Sprüche hat. Ja. War schon eine coole Socke, ja.
Der war halt eine Marke, ne? Den würde man auf jeden Fall vermissen.
Weiß eigentlich einer, wann der das zuletzt, also letzten Live-Kommentar gemacht hat bei Eurosport oder allgemein im Boxen so, in einer etwas größeren Veranstaltung, weiß man das?
Ist schon länger her, ne? Aber irgendwie seit der Übernahme von, also Eurosport ist ja damals oder vor einigen Jahren von Discovery übernommen worden.
Genau.
Und so irgendwie die. Und seitdem wüsste ich auch nicht, wann Eurosport das letzte Mal irgendwie Boxen gezeigt hätte.
Also das ist schon länger her, weil er auch EC-Boxing damals viel gemacht hatte bei Eurosport. Die sind ja damals dann, ich meine, das war schon 2015, 2016 um den Dreh, als Sat.1 mit Run Fighting anfing, sind die ja darüber gegangen. Und seitdem war da, glaube ich, Sense. Glaube ich.
Also war der 2015 das letzte Mal als Kommentator so um den Dreh tätig dann?
Nee. Das war, also ich meine, da war irgendeine Veranstaltung mal irgendwas gewesen, das war auf Facebook publiziert worden, wo der wohl als Kommentator bei war, aber das war jetzt nichts irgendwie im Fernsehen.
Ach so, okay, also Fernsehen ist ja schon endlos viele Jahre her. Zeit vergeht schnell dann, ne? Krass. Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall wollten wir die News dann auf jeden Fall noch, rausgeben. Wahrheitsgehalt wird dann in den nächsten Tagen sicherlich geklärt, wenn das wirklich so ist, dann wohl auch die Medien dann darüber noch berichten werden. Schauen wir mal.
Genau. Wir werden es. Dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Podcast nochmal vielleicht ein bisschen drauf eingehen.
Ja.
Der dann voraussichtlich ja am Montag, den 20. Mai aufgenommen wird von uns. Aller Voraussicht nach. Und ja. Dann, wenn ihr sonst noch Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder was auch immer. Oder Geschichte zu Geschlechtskrankheiten, dann meldet euch.
Und liked uns auf YouTube auf jeden Fall. Abonniert uns.
Genau. Und auf Facebook. Und überall, wo ihr uns findet. Empfehlt uns weiter. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Servus.
Tschüss.
Tschüss.